Und da kam ich das erste Mal wirklich in Kontakt mit, was ist das eigentlich so, dieses ganze Business-Thema. Es gibt ja immer ganz viele Leute, die wollen eine Gehaltserhöhung, aber verstehen nicht, wie du eigentlich eine Gehaltserhöhung bekommst. Wir haben wirklich in 2 Wochen haben wir dann 100 Anfragen bekommen für diesen Kunden für Wintergärten. Geil, jetzt haben wir hier den goldenen Jackpot geknackt. Das waren auch wirklich, das muss man sagen, die goldenen Zeiten von Mietheld. Glück gehört auf jeden Fall dazu, am richtigen Zeitpunkt zum richtigen Ort zu sein, also zu 100%.
Jam Session. Alle Arme hoch für Hip-Hop und Rap.
Ja, Mann.
Unternehmer Jam Session zu Gast in Fritzlar. Vielen Dank erstmal dafür, dass wir euer Studio nutzen können. Wir sind bei Lukas, den seht ihr hier im Bild, und bei Max, den seht ihr nicht im Bild. Der sorgt dafür, dass wir vernünftig aussehen im Bild.
Hoffentlich.
Oh, mit Sicherheit.
Ja.
Eingangszitat war von Vega. Ist jetzt keine Hammer-Line, aber ich mag diese Line. Als ich die das erste Mal gehört habe, den Song auch, habe ich auch auf meiner Veranstaltung 3 Jahre Unternehmer-Jam-Session laufen lassen, den Song. Weil geht weiter die Line, Rap liebt mich und ich liebe Rap. Das hat sofort mit mir resoniert. Aber wir wollen jetzt gar nicht über Rap sprechen und über Hip-Hop, auch wenn ich da sehr gerne drüber spreche. Mache ich vielleicht später noch mit Max. Hier nehmen wir noch eine weitere Folge hier auf. Und ich war ja bei euch schon zu Gast im Business Backstage Podcast. Folge ist auch schon draußen, zumindest die eine von den beiden Folgen. Wahrscheinlich sind beide Folgen dann draußen, wenn diese Folge rauskommt.
Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, die Finanzierungsfolge, wo wir wirklich nur über das Thema Finanzierung mit dir sprechen, die kommt nächstes Jahr. Wahrscheinlich Anfang Januar oder so.
Ach so, dann gucken wir mal. Ist ja auch egal, ihr werdet es irgendwie checken. Und heute wollen wir aber mal über euch sprechen, weil da bin ich sehr gespannt, wie es dazu gekommen ist. Weil wir sitzen hier schon mal in einem sehr impulsanten Gebäude. Villa, wie nennt sich die?
Villa Butler.
Butler, ja. Butler in Fritzlar.
Genau.
Hammerschönes Podcast-Studio.
Dankeschön.
Podcast ist aber nicht das Einzige, was ihr macht. Nee. Hier steht auch eine Tasse vor mir. Das Handwerk sucht.de. Habe ich ja auch freundlicherweise schon geschenkt bekommen von euch. Und mich würde jetzt einfach mal interessieren, ist immer eine ziemlich beknackte Einstiegsfrage, ehrlich gesagt, im Podcast. Aber wer seid ihr? Ja. Und warum sitzen wir jetzt genau hier? Also was ist passiert, dass wir hier in dieser schicken Villa Butlach sitzen können?
Mhm. Willst du kurze Story oder eine etwas längere?
Mach gern die lange Story und dann gehen wir noch tiefer in verschiedenste Dinge rein.
Sehr geil, sehr geil. Vielleicht grätsch du einfach rein, genau, wenn ich irgendwo was spreche. Ich würde sagen, ich fange vielleicht mal ganz, ganz vorne an.
Ja.
Wie es generell zu dem Thema kam, wie man sich überhaupt mal mit Business oder Selbstständigkeit beschäftigt hat. Das ist ja auch bei jedem irgendwie immer ganz anders. Bei mir war es, ich weiß es noch ganz genau, das war in meinem blauen Fiat Punto damals. Es war wirklich so eine richtige Oma-Karre und war tatsächlich ein Oma-Auto. Es war wirklich ein Fiat Punto, blau, überall Rost. Und nachträglich wurde da noch ein Automatik-Fahrgetriebe eingebaut. Das war auch Katastrophe. Und ich hatte dann quasi nach der Fahrschule immer direkt Automatik gefahren,
ja,
und hatte dann immer panische Angst vor jedem Schaltauto. So, aber das ist eine andere Story. Und ich weiß es noch ganz genau, ich war dann auf dem Weg zur Berufsschule,
ja,
und ich habe halt immer Musik gehört, auch sehr, sehr viel Rap. Und damals war, ich meine, das war auch schon Spotify, aber es war noch nicht so cool wie jetzt. Also jetzt Spotify, die mischen dir deine eigenen Playlisten, alles automatisiert. Dir wird eigentlich nie langweilig. Und damals habe ich dann immer so dieselben 4, 5 Alben gehört. Mhm. Und irgendwann, vielleicht kennst du das selber, denkt man, oh, ich habe die Musik jetzt einfach tot gehört.
Mhm.
So, und dann dachte ich, okay, was höre ich denn jetzt? Und dann habe ich einfach so ein bisschen rumgestöbert, weil ich bin immer so 30 bis 40 Minuten zur Berufsschule gefahren, von Weilburg nach Limburg,
mhm,
war das. Und dann bin ich auf einen Dirk Reuter Podcast gestoßen.
Mhm.
Und der ist, glaube ich, 2016, 2017 hat er mit dem Podcast gestartet. Ich meine, damals hieß er Vertriebsoffensive. Ich weiß nicht, ob er immer noch so heißt. Ich höre ihn schon länger nicht mehr. Und da kam ich das erste Mal wirklich in Kontakt mit, hey, was ist das eigentlich so, dieses ganze Business-Thema. Mhm. Davor hatte ich damit gar nichts zu tun. Davor bestand mein ganzer Alltag nur aus Zocken und Pumpen. Ne, und vielleicht noch manchmal Shisha-Bar. Genau, und das war eigentlich sehr, sehr interessant. Und dann habe ich wirklich angefangen, mehr Podcasts zu hören.
Ja, als weißt du noch, was dich gekickt hat? Also was hat mit dir resoniert, als du das gehört hast? Also diese Business-Welt?
Ich glaube einfach dieses Erfolgreichsein, auch wie man es immer definiert, aber damals war es für mich halt, hey, erfolgreich zu sein, ist halt irgendwie Geld zu haben, ne? Oder es halt einfach geschafft zu haben, ein eigenes Unternehmen zu haben. Und das fand ich damals immer richtig cool, weil da ging es ja um sehr viel Vertrieb. Und Vertrieb ist ja auch letztendlich Persönlichkeitsentwicklung. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Was es jetzt genau war, weiß ich nicht mehr, leider. Aber ich weiß noch ganz genau, dass das mich das zumindest damals sehr gecatcht hat. Ja. Und dann, genau, dann ging das eine sehr lange Zeit. Ich habe wirklich nur konsumiert, gar nichts gemacht. Wie, glaube ich, sehr, sehr viele so. Und dann bin ich irgendwann nach Kassel gezogen. Weil das war 2018, meine ich, genau. 2017 bin ich mit meiner jetzigen Verlobten zusammengekommen. Und deswegen bin ich dann von Weilburg nach Kassel gezogen wieder. Weil sie hat hier in der Nähe gewohnt, weil ich hier in der Nähe aufgewachsen bin. Und genau, und dann habe ich erstmal angefangen zu studieren, Wirtschaftspädagogik. Ja,
ganz kurz, random Thema.
Ja.
Ich hatte, das klingt jetzt höher als es ist, ist auch falsch ausgedrückt, ich wollte gerade sagen, einen Lehrauftrag mal in Weilburg, aber ich war da,
ja.
Hatte keinen Lehrauftrag, ich war da als Referent bei der, ich weiß nicht, wie die Schule in Weilburg heißt, weil die sehr viel im Thema Franchise gemacht haben. Mhm. Die hatten auch so einen eigenen Ausbildungslehrgang dann quasi fürs Thema Franchise.
Okay. Ja, die haben da sehr, sehr viele Schulen in Weilburg, ja.
Ja, Wilhelm-Knapp-Schule oder
so. Ja, das kann gut sein, ja.
Ja. Und auf jeden Fall, da war ich irgendwie dreimal oder so und dann war ich einen Abend mit den Studierenden bei Siggi. Kennst du das? Das ist irgendwie so eine Kultkneipe, nicht in Weilburg, in der Nähe von Weilburg.
Nee, leider nicht.
Ja, schade, ich hätte ein paar Siggi-Stories machen können.
Ah, voll schade. Ja.
Aber random Thema.
Nee, ich war zu der Zeit, waren wir eigentlich fast nie in irgendwelchen Kneipen. Wenn über, da war wirklich die Hochzeit der Shisha-Bars.
Ah,
wie man, ich glaube, dreimal in der Woche eine Shisha-Bar oder was.
Krass, okay.
Ja, das war wirklich verrückt. Ja. Ja, aber lustig, dass du Weilburg kennst, weil die meisten kennen es irgendwie nicht.
Ja, also, wie sagen wir mal, ich kenne es nur daher, weil, wie gesagt, ich da gefragt wurde, ob ich ja. nicht Bock hatte, was zum Thema Franchise-Nehmerfinanzierung habe ich da gemacht,
ja.
tatsächlich. Also ich habe Bock gemacht immer. Cool. Coole Leute auch kennengelernt.
Sehr cool. Ja, ich fand Weilburg immer richtig schrecklich, aber hat auch einfach den Hintergrund, weil ich irgendwie mit 17, meine Eltern sind umgezogen, ja. Ich bin dann noch mitgezogen und bin dann halt eigentlich, habe meinen ganzen Freundeskreis hier verlassen und das habe ich dann immer so darauf übertragen, glaube ich, na, dass man dann irgendwie die Stadt einfach nicht so mag.
Ja, ja, wie gesagt, ich kann es ja immer nur eine Übernachtung und dann wieder weg und wie gesagt, dieser Abend bei Siggi, der war einfach legendär, war der richtig runtergeranzte Knab.
Kennst du ihn noch?
Nee.
Ach schon.
Ist, glaube ich, auch verstorben. Ich hatte Cheyenne, die mich da hingebracht hat, schöne Grüße, auf der Franchise-Messe jetzt getroffen, die sagte mir das und die Tochter wollte das dann irgendwie weiterführen, war aber nicht mehr der gleiche Flair, weil das war halt eine richtige runtergeranzte Kneipe, die halt von der Person Siggi
ja.
gelebt hat. Ne, das, was wir gerade draußen
im
Vorgespräch schon hatten, ne, der USP bin ich oder in dem Fall Siggi war der USP.
1000 Kneipen, aber nur eine mit Siggi.
Und ja. Da sind die immer hingepilgert. Und wie du schon sagst, ne, man auf dem Weg dahin gab es wahrscheinlich 1000 andere Kneipen, aber ja. Die ganzen Studierenden sind gezielt dahin.
Geil.
Ja, war dann sehr anstrengend der nächste Tag auf jeden Fall, weil ich war an dem Tag, bevor ich da die Präsentation gemacht habe und ich hatte immer...
Ach, nicht danach?
Nee, es war davor leider der Abend und ich hatte den ganzen Tag immer
ja.
mit Schädel, damals habe ich noch Alkohol getrunken, aber cool. Gut, aber sorry, also du warst dann in Kassel 2018?
Genau, ungefähr 2018 war das, angefangen Wirtschaftspädagogik zu studieren. Ich wollte eigentlich Berufsschullehrer werden. Aber bei mir war es halt so, dass Studium nur Priorität 2 war. Weil Priorität 1 war halt einfach nebenbei arbeiten. Ich habe damals nur das Kindergeld bekommen, musste mich halt komplett selber finanzieren mit eigener Wohnung, Studium, einkaufen gehen. Geht halt nicht anders. Und deshalb war dann halt... Ne, also ich brauchte die Arbeit, um studieren zu können und nicht wie es bei vielen anderen ist, dann steht das Studium halt im Vordergrund und Arbeiten ist halt so ein bisschen nebenbei. Sondern bei mir war es halt wirklich, okay, ich muss erstmal arbeiten, damit ich das jetzt mir finanzieren kann. Und dann habe ich meinen ersten oder zweiten Werkstudentenjob bekommen und der war sehr interessant, weil da bin ich das erste Mal mit dem Thema Kaltakquise in Kontakt gekommen, also telefonische Kaltakquise, wenn Sie, die meisten kennen das wahrscheinlich, ich kann es auch einfach erklären, das ist einfach fremde Leute anrufen, die dich nicht kennen, die noch nie was von dir gehört haben und dort halt versuchen, dann dein Produkt zu vermarkten. So, und da ging es um ein sehr lustiges Produkt, nämlich Edelstahl-Schweißnahtreinigungsgeräte.
Cool.
Genau, davor noch nie gehört, aber okay. Und darum ging es. Es ging halt, also das ist halt, also wenn du schweißt, dann hast du ja eine Schweißnaht, die ist ja, ja. so ein bisschen bunt. Und wenn du mit diesem Gerät, dass du einen Elektrolyt da drüber fährst, dann glänzt die Schweißnaht halt wieder und sieht gut aus. Und das war unser Produkt. Und wir hatten einen Außendienstler, das war mein Vorgesetzter, und für den musste ich halt einfach die komplette Route planen und Termine legen.
Termine, ja.
Genau. Und das war auch sehr, sehr verrückt, weil das Onboarding sah wie folgt aus. Er kam zu mir. Ja. Hat original 3-4 Telefonate gemacht und hat dann gesagt, okay, jetzt machst du mal ein paar Telefonate. Ich davor noch nie irgendwie Vertrieb oder Kaltakquise gemacht.
Okay.
Und dann direkt ins kalte Wasser geworfen. Und nach 1-2 Stunden ist er dann gefahren. So, und das war mein Onboarding. Mhm. Aus der heutigen Sicht, wo man selber Mitarbeiter hat, würde ich sagen, ey, das ging gar nicht. Ne? Also ich musste meine Skripte selber schreiben, obwohl ich gar keine Ahnung dafür hatte. War aber im Nachhinein auch wieder cool, weil ich dadurch ja noch mehr so Leute wie Dirk Reuter und so konsumiert habe. Mhm. Also ganz viele YouTuber und so, da gibt's ja massig Content, weil ich mich dann mit halt selber beschäftigen musste. Ja, und im Nachhinein finde ich es dann wieder cool gewesen.
Ja, das funktioniert aber, glaube ich, auch nur, wenn du die richtigen Mitarbeiter findest, die nämlich, so wie du in dem Fall, die ja. intrinsische Motivation hatte, da irgendwie gut drinne zu sein. Ja. Also sonst hättest du es ja nicht gemacht, dass du sagst, ich konsumiere jetzt mal selber weiter Dirk Reuter und guck mir noch andere an und eigne mir das selber an.
Absolut.
Das ist eigentlich top. Also ich glaube, für beide Seiten ist es ja Win-Win. Für ihn ist es, weil er einen geilen Mitarbeiter hat. Und für dich ist es, glaube ich, auch geil, weil du viel mehr lernst dadurch, auch über dich selber. Ich hätte zum Beispiel, ich hätte den Job nie machen können damals. Also, aber ich damals noch keine Sozialphobie hatte, aber immer Probleme, fremde Leute irgendwie anzusprechen. Ich hätte niemals irgendwo angerufen, gesagt, hier, habt ihr Bock, irgendwie den
Job. Aber hast du auch in der Gastro gearbeitet, oder?
Ja, das war für mich was anderes. Tatsächlich. Aber ich habe später erst in der Gastro dann auch selber gearbeitet. Ist ja, glaube ich, auch nicht so ohne Grund, dass man, ich bin jetzt kein DJ geworden, ja. Ich habe lieber Platten aufgelegt, als jetzt Rapper zu werden. Weil als DJ steht man auch immer so ein bisschen im Hintergrund. Ne? Wird auch nicht so angelabert im Normalfall. Ne?
Ja.
Macht so sein Ding. Zwar früher auf jeden Fall immer mehr meins.
Ja.
Deswegen finde ich cool immer, wenn man dann einfach sagt, oh Gott, geil, Direktvertrieb. Ich habe irgendwie Bock drauf.
Ja, so Bock, würde ich sagen, hatte ich jetzt nicht, aber für mich gab es halt keine andere Wahl. So.
Ja, aber du hättest ja eine andere Alternative, du hättest ja auch in die Gastro gehen können.
Ja, das stimmt schon.
Ich hatte einen anderen Job.
Aber es war halt für mich lukrativ, weil die haben gesagt, hey, du hast hier 20 Stunden, davor hatte ich einen anderen Job, da habe ich so Getränke ausgefahren und die musste ich aber kündigen, weil die immer viel zu wenig Arbeit für mich hatten.
Mhm.
So, und da kam ich halt nicht auf meine Stunden, habe halt kein Geld verdient. Und die haben halt gesagt, hey, bei uns kannst du 20 Stunden arbeiten, jede Woche, und das war für mich halt perfekt. So, ne? Und meine eigentliche Motivation war dann wirklich, ich wollte eigentlich möglichst schnell eine Gehaltserhöhung haben.
Mhm.
Und die habe ich dann auch bekommen und es war ganz lustig, weil ich hatte ein halbes Jahr Probezeit und ich wollte wirklich nach Probezeit direkt eine Gehaltserhöhung.
Mhm.
Und ich hatte das so ein paar Leuten erzählt und die dachten, hey, Alter, was los? Du arbeitest da ein halbes Jahr, das ist ein Werkstudentenjob, du kannst da jetzt nicht eine Gehaltserhöhung bekommen. Und ich habe 12 Euro, ich glaube, das war damals noch der Mindestlohn. Ich habe auf jeden Fall 12 Euro bekommen, das weiß ich noch. Und mein Ziel war es, 16 Euro zu bekommen.
Mhm.
Was als Werkstudent damals echt viel Geld war. Und da habe ich überlegt, okay, was muss ich machen, damit ich diese 16 Euro bekomme? Weil es gibt ja immer ganz viele Leute, die wollen eine Gehaltserhöhung, aber verstehen nicht, wie du eigentlich eine Gehaltserhöhung bekommst. Mhm. Du musst ja erstmal Mehrwert liefern, damit du auch Mehrwert bist. So, und viele Leute denken, okay, nur weil ich jetzt 2-3 Jahre in dem Unternehmen bin, habe ich das Anrecht, eine Gehaltserhöhung zu bekommen, was ja nicht so ist. Du hast ja damals einen Vertrag unterschrieben und für die Arbeit bist du bereit, das und das Geld zu bekommen. Und das wurde mir klar, wahrscheinlich auch durch diese ganzen Podcasts, die ich da die ganze Zeit konsumiert bekommen habe. Und dann habe ich geguckt, okay, ich habe die und die Zahl, ich glaube, ich musste so 20 Anrufe in der Stunde machen. Dann habe ich gesagt, okay, wenn ich ihn jetzt hochrechnen kann, dass ich 30 bis 40 Anrufe in der Stunde mache, also deutlich effizienter arbeite, dann kriege ich ja auch das Gehalt. Und das habe ich ihm dann kam er vorbei, da hatte ich so einen Sales-Pitch, also eine kleine Präsentation ausgearbeitet mit ein paar Diagrammen und ihm das klar gemacht und es hat dann wirklich tatsächlich geklappt. Also ich habe tatsächlich 14 Euro dann die Stunde bekommen plus so Bonuszahlung, also war ich unterm Strich dann bei meinen 16 Euro. Und das war so das erste Mal so ein richtiges Erfolgserlebnis für mich.
Ja, cool.
Wo man gesehen hat, hey, wenn du viel machst, dann kann es sich unter Umständen auch lohnen.
Ja.
Ja, das war richtig cool. Und genau zu der Zeit hatte ich einfach Bock, noch mehr zu machen. Also ich hatte halt mein Studium, ich hatte den Studentenjob, aber es hat mir irgendwie nicht so gereicht. Weil ich habe da viel, das war so die Zeit der digitalen Produkte. Ja, da, ich weiß nicht, ob du dich da so, ob du das so ein bisschen mitbekommen hast, da ist so CopeCard ins Leben gerufen worden oder Digistore 24, kennst du die?
Das sind so vom Namen her.
Ja, das sind so digitale Zahlungsanbieter. Und da bin ich dann das erste Mal mit Affiliate Marketing in Kontakt gekommen. Also irgendjemand hat ein Produkt und du schaltest für dieses Produkt Werbung oder hast irgendeinen Blogbeitrag, Leute kaufen das Produkt.
Und verdienst dann daran.
Genau, und du bekommst Provision. Und das war so mein Ziel. Und dann hatte ich geguckt, okay, was gibt es für coole Produkte? Bei Digistore24 war das, glaube ich, noch. Und da gab es so ein paar Hundekurse. Und ja, du lachst, aber meine Schwester hatte einen Instagram-Account mit unserem eigenen Hund.
Ja.
Mit dem Hund meiner Eltern und der hatte so um die 1000 Follower. Und da dachte ich, hey, vielleicht kann man da ja noch ein bisschen mehr raus.
Das ist auch schon weird irgendwie.
Okay. Ja, aber es war so. Und dann habe ich ein paar Blogbeiträge geschrieben. Also das erste Mal in Kontakt gekommen mit WordPress, mit Elementor. Also wirklich eine eigene Webseite gebaut. Einen eigenen Hundeshop, wo dann halt immer diese Affiliate-Links. Ich habe Blogbeiträge über diese Leinen und sowas geschrieben. Und das hat aber semi-gut funktioniert. Mit anderen Worten, ich habe nicht einen Verkauf erzielt. Weil meine Blogbeiträge halt auch gar keine Reichweite hatten. Das dauert ja also ewig, bis du da irgendwie einen gescheiten Blog hinbekommst. Und da habe ich da sehr schnell die Lust dran verloren und dachte, hey, warum, ich gebe mir hier so viel Mühe, um dann ein paar Prozente zu verdienen von irgendwelchen Kursen, die nicht mehr mir gehören. Mhm. Und dann dachte ich, okay, das ist irgendwie scheiße. Ich will meinen eigenen Online-Kurs haben. Ich hatte auch mal gar nichts vorzuweisen. Ich hatte ja gar keine Erfolgsstory und die meisten Leute, die ja irgendwie ihre Kurse hatten, die hatten ja immer irgendwas vorzuweisen.
Stimmt, du hast so eine Erfolgsstory. Du hättest ja zum Beispiel einen Kurs machen können, wie kann ich Gehälter verhandeln? Wäre
ja
eine Erfolgsstory gewesen.
Ja, genau. Aber gut, ich war da, wie alt war ich da? 20 oder so.
Ja.
Ne? Da hatte ich noch weniger Bart als jetzt.
Ja.
Also da war ich wirklich nicht ernst zu nehmen, dachte ich. Um jetzt hier anderen Leuten Verkaufstipps zu geben. Und da hat es dann, also da habe ich mich nicht so drin gesehen. Und das war auch dann die Zeit, wo ich sehr viel, ich nenne es Gedankenspaziergänge, habe ich da sehr viel gemacht. Ich weiß, bist du schon mal alleine spazieren gegangen öfters?
Ja, mache ich mehr oder weniger fast täglich.
Geil.
Ja.
Ich will das unbedingt mal wieder mehr machen, weil wenn man so viel zu tun hat, man kommt nicht mehr dazu. Das ist irgendwie nur so eine Sache, die schiebt man immer nach hinten an. Und damals, als ich in Kassel gelebt habe, habe ich das sehr, sehr viel gemacht. Also wirklich gefühlt jeden Tag, jeden zweiten Tag. Ich habe mir dann immer meine Kopfhörer aufgezogen, hatte dann so ein kleines Notizbuch und wollte mir dann einfach so ein bisschen Gedanken über mich machen, über meinen Weg, was denn so meine Ziele sind und einfach generell, was dir gerade so in den Kopf kommt. Deswegen kommen ja auch immer so gute Gedanken unter der Dusche, weil du mal endlich nicht abgelenkt bist. Und genau das ist ja auch der Grund, warum so viele Unternehmer mal extra irgendwie einmal im Jahr irgendwo mitten in den Wald fahren, in irgendeine kleine Hütte ohne Internet, um dann wirklich mal für sich selbst Gedanken zu machen. Das ist so, so wichtig. Und das hat mir damals richtig viel Kraft gegeben. Und dann merke ich gerade, wenn ich drüber spreche, dass ich das unbedingt mal wieder machen muss. Und das Lustige war, ich habe es in Kassel immer direkt gegenüber von mir, wo ich gewohnt habe. Das war, du kennst dich ja auch in Kassel aus. Mhm. Ich habe in Nordholland gelebt und direkt gegenüber von mir war so ein riesiger Friedhof.
Mhm.
Und genau, und da war es halt wirklich ruhig. Ja. Und genau darüber, über diesen riesigen Friedhof bin ich immer gelaufen. Ne, mit meinem Kopfhörer, mit meinem Notizbuch. Teilweise eine Stunde, zwei Stunden, weil der ist echt groß. Da hast du deine Ruhe. Und das war cool.
Ja.
Und da ist mir dann auch wirklich bewusst geworden, hey, ich will selbstständig werden. In diesem ganzen Prozess mit mir selbst.
Und ja, weißt du noch warum? Also war das jetzt auch Erfolgs, also gar nicht wertend jetzt gemeint, Erfolgsgetrieben, dass du gesagt hast, da kann ich Geld verdienen, wenn ich selbstständig bin oder weil du die Freiheit haben wolltest oder?
Also ich fand damals immer diesen Gedanken so interessant, wenn du einen eigenen Online-Kurs hast, was ich nicht habe, aber das fand ich damals halt so interessant. Den du quasi einmal erstellst, einmal Mühe da reingibst und dann einfach nur noch wie geschnitten Brot verkaufst, weil es halt ein digitales Produkt ist.
Klingt ja sehr nach der Kräuter.
Ja, genau. Ja, der, aber es gibt ja auch viele, die das so gemacht haben und da sehr erfolgreich sind.
Absolut.
Ja. Also die meisten scheitern halt, aber man kennt halt immer die, die es dann halt geschafft haben. Und das ist halt, was gibt Geileres, oder? Du hast einmal ein Produkt und verkaufst das die ganze Zeit und musst gefühlt gar nichts mehr machen. Und das fand ich so cool und dachte, boah, wie kann ich das machen? Wie kann ich meinen eigenen Online-Kurs machen? Und ich hatte halt nichts vorzuweisen. Aber weil ich halt so viele Podcasts konsumiert habe, habe ich dann gedacht, okay, ich beschäftige mich ja aktuell so viel mit dem Thema Selbstfindung, Selbstbewusstsein, Persönlichkeitsentwicklung, da mache ich doch einfach das. Und dann habe ich mir um die 30 bis 40 Bücher aus der Persönlichkeitsentwicklung gekauft, habe die komplett durchgelesen und habe mir, damals gab es halt leider noch kein ChatGPT, ja, das hätte vieles einfacher gemacht, und habe mir jedes Buch, alles, was für mich wichtig war, habe ich halt einfach gelb markiert und am Ende immer zusammengefasst. Ach, krass. Und dann hatte ich am Ende des Tages 30 Bücher, also Zusammenfassung von 30 Büchern aus der Persönlichkeitsentwicklung.
Kannst du 2, 3 Bücher nennen, was das war?
Boah, das war
oder,
hier.
Oder dieses, Autoren oder?
Das war zum Beispiel, du hast ja auch gesagt, ich soll ein Buch mitbringen. Ne? Das war von Tony Robbins, das Power-Prinzip zum Beispiel. Das war so das erste richtige Buch in der Richtung, ist ja auch ein richtig fetter Schinken. Und das Buch fand ich so gut, das habe ich dann sogar meinem Vater geschenkt. Das habe ich dem dann nochmal gekauft und geschenkt. Wie heißen die ganzen Bücher? Ich müsste mal gucken und ich weiß es gar nicht mehr. Na, also eigentlich alle namhaften Bücher, so in der, wie man Freunde gewinnt, so diese ganzen Kategorien.
Das ist Dave Carnegie oder?
Ja, ich meine schon. Ja. Und genau, und dann habe ich diese 30 Zusammenfassungen gehabt, habe mir die alle in einer chronologischen Reihenfolge gebracht, untergegliedert in einmal Selbstliebe, Selbstbewusstsein, Selbstwert und habe dann einen Ratgeber dazu entwickelt.
Ach, krass.
Genau, und der war echt cool. Mein eigentliches Ziel war der Online-Kurs. Das habe ich dann erstmal aufgenommen mit einer Webcam. Das war so bodenlos schlecht. Und ich dachte, ey, das ist ja überhaupt nicht authentisch. Dann hatte ich mir eine Kamera gekauft oder gemietet damals bei Grover. Wollte das dann nochmal machen. Aber ich dachte, okay, irgendwie, ich kann das nicht authentisch in die Kamera einsprechen. Ich habe das nicht so gefühlt. Und dann dachte ich, okay, dann komm, den Videokurs einmal mal beiseite geschoben. Ich mache einfach wie eine Art Buch, einen Ratgeber. Und dann habe ich wirklich, das war ein 100-seitiges PDF-Dokument und das habe ich dann Dein Wegweiser genannt.
Okay.
Und mit diesem Ratgeber, da habe ich dann wirklich ungefähr um die 2 Jahre dran gearbeitet. Ja.
Krass, okay.
Ja, und das war dann wirklich mein eigenes digitales Produkt,
ja,
was ich dann hatte. Das hatte ich dann auf Copecard. Da hatte ich dann wirklich Landingpages erstellt, Blogbeiträge habe ich erstellt. Also wirklich ein richtig großes Konstrukt, was dann immer auf diesen Ratgeber gezielt hat. Und dann habe ich gezielte Werbeanzeigen geschaltet. Ich habe mir das alles selber beigebracht. Und deswegen hat das auch so unmenschlich lange gedauert. Und dann habe ich um die 2000 Euro da wirklich verbrannt, was für mich richtig viel Geld war als Werkstudent. Ja, und dann irgendwann habe ich mir eingestanden, okay, das ist es nicht, weil es war halt einfach eine Minusnummer. Es war das geilste Gefühl überhaupt, als das erste Mal das Handy geblinkt habe. Und dann ging es so, bling, juhu, ein neuer Verkauf in Höhe von 17 Euro oder so.
Ja,
cool. Und dann, ich hatte das ein und denselben Ratgeber wirklich zu unterschiedlichsten Preisen. Ich hatte ihn einmal für 100 Euro drinne stehen, da hatte ich ihn dann nicht verkauft, dann hatte ich ihn teilweise für 2 Euro ganz oft verkauft, sondern quasi da habe ich dann auch so Upselling und Cross-Selling gelernt. Das kennt man vielleicht, man kauft ein Produkt und dann kommst du auf die Danke-Seite und dann steht, hey, nur jetzt das passende Produkt zu deinem Ratgeber, und das waren dann nochmal, also da hatte ich so viele verschiedene Produkte am Ende des Tages mit Zusatzübungen, ja, dann hatte ich nochmal eine PDF gemacht mit 100 Zusatzübungen für dein Selbstbewusstsein, für deine Selbstliebe und so. Das war wirklich verrückt und das war ein richtig geiles Gefühl, als die Sachen dann verkauft worden sind. Aber unterm Strich war ich halt im Minus. Ich habe mehr Werbebudget ausgegeben, als ich rein investiert habe. Vor allem, weil Copecard und die ganzen Zahlungsanbieter, die ganzen Plattformen, die haben mich auch halt auch Geld gekostet. Und es war halt einfach nicht auf dem großen Niveau. Und ich konnte halt auch nicht mehr Geld reinbuttern. Dann hätte ich vielleicht zu dir gemusst, um eine Finanzierung zu ergaunern. Ja, aber da hatte ich einfach keinen Bock drauf. Und das war eine harte Zeit, weil es für mich natürlich ein bisschen schade war, dass es nicht so gelohnt hat.
Aber glaubst du an der Stelle, ich weiß ja jetzt noch nicht genau, wie es weitergegangen ist, aber ich vermute jetzt einfach mal, aber vielleicht könnte man an der Stelle mal drüber sprechen, kann man da nicht schon gut draus ablesen, was ja viele so sagen, und du hast ja auch gesagt, okay, es hat sich für mich nicht gelohnt, du hast es dann nicht weitergemacht.
Dachte ich zu dem Zeitpunkt.
Ja, ja, genau, dass es eigentlich gar nicht um das Ergebnis geht, sondern um diese 2 Jahre Weg, die du selber hattest.
Absolut.
Dass du dich damit beschäftigt hast, du hast dir die Literatur gekauft, hast markiert, hast es zusammengefasst, hast, vermute ich jetzt mal, so viel über dich selber gelernt und über andere Dinge gelernt, die du dann auch später wieder anwenden konntest.
Ja. Ja, absolut. Vor allem, wir hatten danach so viele Online-Coachings und wie lerne ich richtig Werbeanzeigen zu machen, alles drum und dran. Und
was heißt denn, wir hatten die?
Maximilian und ich, also mein Geschäftspartner, mein jetziger Geschäftspartner. Und egal, wie viel Geld wir teilweise ausgegeben haben, das größte Grundwissen hatte ich schon.
Mhm.
Und deswegen würde ich heutzutage auch niemals sagen, dass es verbrannt war, sondern es war wirklich richtig gut investiertes Geld und auch investierte Zeit. Weil dadurch habe ich Marketing und Verkaufen richtig gut gelernt. Also alles, was mit Thema Webseiten angeht, mit den verschiedenen Pixeln dahinter, also den Datensätzen, mit Meta-Ads, also Facebook, Instagram-Werbeanzeigen, weil das war immer mein eigenes Geld. Ja, wenn ich da 20 Euro Tagesbudget hatte oder mal 50, dann hat mir das richtig wehgetan, wenn da nichts reinkam. Und da habe ich jeden Tag die Zahlen gecheckt, oh Mann, so und so viele Klicks. Okay, ich krieg viele Klicks, aber keine Verkäufe, dann musste ich wieder an der Landingpage arbeiten. Und ich habe da so viel Zeit in diese Landingpage reingesteckt, in diese verkaufsoptimierten Webseiten, was ich im Nachgang, also von dem Wissen profitiere ich heute noch. Das ist richtig cool.
Ja.
Also war das eine sehr, sehr gute Zeit.
Gibt's denn das PDF noch?
Die gibt es noch, ja.
Verkaufst du die auch?
Nein. Wohin willst du hin?
Warum nicht?
Würde ich jetzt nicht mehr so fühlen.
Okay.
Vielleicht, wenn ich sie mal komplett neu überarbeiten würde in ein paar Jahren. Wer weiß, hätte ich schon irgendwo Bock drauf, weil ein paar Freunde von mir haben es auch gelesen, mir so Feedback gegeben und die fanden es auch ganz cool.
Ja. Okay.
Also es ist eigentlich extremer Mehrwert, es ist halt nicht mein Wissen, sondern es ist das Wissen aus 30 Büchern zusammengefasst und deswegen ist es ja auch
völlig legitime Leistung, das so zu machen. Also
genau.
Ich fasse da 30 Bücher zusammen.
Ja.
Ist ja auch ein Mehrwert.
Ja, das war ja auch der Grundgedanke damals, diese Online-Kurse. Da hieß es auch immer, hey, du musst nicht ganz oben stehen, sondern du musst nur einen Schritt weiter sein als die Person, der du helfen möchtest. Und dass du quasi das Wissen auch nicht alles selber haben musst, sondern dass du es dir auch selbst aneignen kannst.
Mhm.
Und das hatte ich dann halt gemacht, ja. Ja, und dann zeitgleich war das so ein bisschen auch zu diesen ganzen Gedankenspaziergängen, hatte ich mit Maximilian und noch ein anderer Kumpel war dabei.
Hast du denn Max kennengelernt?
Max kenne ich eigentlich schon seit der Kindheit. Wir haben damals Bambini schon Fußball gespielt.
Mhm.
Ja. Und dann in der Schulzeit waren wir befreundet und deswegen, also wir kennen uns ewig.
Ja. Mhm.
Und dann habe ich so mitbekommen, okay, zeitgleich interessiert er sich auch so ein bisschen dafür. Ich glaube, er hat Rich Dad, Poor Dad gelesen, ist ja auch so ein ganz Klassiker. Und irgendwie kamen wir da mal so ins Gespräch. Und dann haben wir eine Art Mastermind-Gruppe gegründet, also zu dritt halt, bei dem einen Kumpel im Wohnzimmer saßen wir dann. Mhm. Und wir haben gesagt, okay, jeder hat ein Thema und das muss er vorstellen, eine kleine Präsentation halten und danach wird so ein bisschen gebrainstormt. Also wir hatten alle so ein bisschen das Ziel, hey, wir wollen irgendwie ein Projekt haben, wir wollen irgendwas verkaufen, irgendeine Selbstständigkeit. Und das war ganz lustig. Ja, und genau da kamen Maximilian und ich dann auf die Idee, hey, lass doch mal Webseiten bauen. Weil ich habe zu dem Zeitpunkt schon hunderte Stunden an meiner Website gebaut, an meinen Blogbeiträgen. Und deswegen, das konnte ich ganz gut. Und dann haben wir Wemo Webdesign gegründet. Wemo, weil also mein Nachname Fennbernd und seiner Molls, haben gesagt, okay, heißen wir jetzt Wemo Webdesign. Und dann haben wir die ersten Webseiten gebaut. Einmal, das waren nur Gratis-Webseiten für Leute, die wir halt irgendwo kannten. Und dann haben wir den ersten richtigen Auftrag bekommen, das weiß ich noch. Das war richtig cool. Das war das erste Projekt, wo man wirklich Geld verdient. Und das Lustige war, dass derjenige bar bezahlt hat. Also auch mit Rechnung, also alles gut, ne? Ganz Finanzamt, alles gut. Aber er hat einfach bar bezahlt. Das war ein älterer Handwerker. Und er hat dann bei Maximilian zu Hause in den Briefkasten diesen Briefumschlag reingeworfen mit 2000 Euro in bar.
Oh, cool.
Und die Mutter macht so den Briefkasten auf und sieht diesen diesen Umschlag mit 2000 Euro und bar. Und wie er halt so ist, er hat gar nichts seinen Eltern gesagt von dem, was wir halt tun. Wir waren da eh immer so ein bisschen zurückhaltend, immer nach dem Motto, ey, wir machen erstmal genau und nicht immer so viel erzählt. Und das war dann ganz lustig. Wir mussten das erstmal
aufwerfen. Ja, 2000 Euro im Briefkasten.
Genau. Hat es auch. Das war ganz lustig, ja. Die Story.
Und in welchem Jahr sind wir denn jetzt da?
Das ist so 2019, 2020.
Ja, und du warst noch Werkstudent zu dem Zeitpunkt.
Ja. Ich habe nebenbei noch alibimäßig studiert.
Ja.
Und hatte auch meinen Werkstudentenjob. Ja,
was hat Max gemacht? Hat er auch studiert? Oder?
Der war bei Fissmann, hat er Ausbildung gemacht und hat dann dort auch dual studiert. Mhm. Ja, der müsste zu dem Zeitpunkt dann auch schon im dualen Studium gewesen sein. Ja. Und das lief dann alles so nebenbei. Dann hatten wir die ersten Webseiten. Und bei uns war es aber so, wir haben das Geld, was wir verdient hatten, 2000 Euro war jetzt auch nicht wenig für uns gerade in der Zeit, haben wir aber nie uns selber ausbezahlt. Sondern wir haben immer geschaut, okay, was können wir jetzt besseres Equipment für kaufen, coolere Software, vielleicht eine neue Lizenz irgendwo, dass wir dann die Webseiten noch besser oder schneller bauen können oder noch schöner. Und auch viel immer in Coachings und Weiterbildung investiert. Und hat mir irgendwie so einen 300-Euro-Kurs nochmal gekauft und hat dann noch ein Gespräch mit demjenigen. Und da wurde uns dann klar, ja, Webseiten ist vielleicht gar nicht das, was wir auf Dauer machen wollen. Mhm. Weil eine Webseite gerade für die Webseiten, die wir gebaut haben, hast du halt oft das Problem, wenn es so eine ganz einfache Handwerker-Webseite ist, kriegst du vielleicht deine 2.000 bis 4.000 Euro, je nachdem. Aber das war's. Du hast keine Retainer, keine monatlichen Einnahmen. Man muss sich halt ständig wieder darum kümmern, neue Kunden zu bekommen. Und dann hat uns jemand gesagt, hey, mach doch Performance-Marketing, also messbares Marketing, schaltet einfach für andere Unternehmen Werbung. Und das haben wir dann gemacht. Dann haben wir in der Facebook-Gruppe, haben wir halt reingeschrieben, das war so eine Handwerker-Facebook-Gruppe, haben wir reingeschrieben, hey, wir suchen eine Fallstudie, wir wollen jetzt hier für eine Person kostenlos Werbung machen, wir nehmen dafür keinen Cent, ihr müsst nur das Werbebudget bezahlen, den Rest machen wir. Und das Einzige, was wir im Gegensatz dafür haben wollen, ist halt ein Testimonial, also eine Bewertung von euch. Und das haben wir dann gemacht. Da haben wir einen Winterbauer gefunden und haben dann für diesen Winterbauer Werbung geschaltet auf Facebook. Und auch das konnte ich ja. Ich habe ja mein eigenes hart verdientes Geld schon in sehr viele Werbeanzeigen gesteckt und sehr viel optimiert. Das haben wir dann gemacht und das lief richtig gut. Wir haben wirklich in 2 Wochen haben wir dann 100 Anfragen bekommen für diesen Kunden für Wintergärten. Mhm. Und wir dachten, ey, geil, jetzt haben wir hier den goldenen Jackpot geknackt. Das ist es. Das war noch wirklich, das muss man sagen, die goldenen Zeiten von MetaAds. Also das hat richtig gut funktioniert. Du konntest damals so viel mehr machen wie heute. Du konntest wirklich sagen, okay, die und die Leute sollen das nicht sehen, die Leute sollen das sehen. Du konntest wirklich ganz genaue Angaben machen, wie alt die Leute sein sollen, welchen Fußballverein die folgen sollen oder welchen auch nicht, ne? Und welche Sprachen die sprechen können. Also ganz, ganz tief konntest du da reingehen, was du heute leider nicht mehr machen kannst.
Und offensichtlich war Facebook noch sehr wichtig.
Ja. Ja, ist es heute auch noch.
Ja.
Ja, würde ich sagen. Also Facebook hat noch eine sehr kaufkräftige Zielgruppe, was Werbeanzeigen.
Eine ältere Zielgruppe, ne? Höre ich immer nur so, dass das.
Tendenziell älter, genau. Also unsere jetzige Generation, vor allem die Generation darunter, ist gar nicht mehr bei Facebook. Mhm. Die haben das alle gar nicht mehr. Die sind nur noch bei Instagram, TikTok. Aber alle drüber, die sind noch extrem stark bei Facebook. Mhm. Und das sind ja auch die Leute, die Cash haben. Und auch oft die Leute, also deswegen, wenn wir zum Beispiel bei uns jetzt eine Werbeanzeige schalten, immer Facebook und Instagram. Mhm. Und Facebook funktioniert noch sehr, sehr gut.
Ja. Okay.
Ja. Und dann kam das so. Dann hatten wir diese Bewertung von denen bekommen. Ein Video haben die uns aufgenommen. Das war ehrlich gesagt mehr schlecht als recht, das Video. Es hat richtig gerauscht und auch extrem schlechte Qualität, weil wir haben halt, wir hätten selber hinfahren sollen mit einer Kamera. Mhm. Ne, wir hätten das professionell machen sollen. Wir haben aber gesagt, hey, nehmt das einfach selber auf. Ne, und sag mal, einen 50-jährigen Handwerker, der digital gar nicht aufgestellt ist, hey, nehmt mal ein Video auf. Also das war Katastrophe. Aber okay, wir hatten unsere erste Bewertung und für uns auch einfach selber den Proof, hey, wir können das. Und es hat geklappt und das war echt cool und das war eigentlich dann so der Startschuss. Und da, zu dem Zeitpunkt, zuerst hießen wir Wemo Webdesign, dann hießen wir Wemo Performance, ne, weil wir gesagt haben, hey, jetzt wollen wir diese Performance-Marketing-Geschichte machen. Und alle haben immer vom Stichwort Positionierung gesprochen. Und dann dachten wir, okay, wer sind unsere Kunden? Wir hatten nur Handwerkskunden zu dem Zeitpunkt. es waren vielleicht 5, 6 Stück, aber sie waren da und da haben wir gesagt, okay, wir haben nur Handwerker, dann lass doch.
War das eigentlich Zufall? Also weil jetzt der erste Kunde ein Handwerker war und dann wurde so über Empfehlungsmarkt,
ja,
das war man immer weiter. Okay.
Das war komplett Zufall. Das war, also dass die ersten Kunden alle Handwerk waren, war wirklich komplett Zufall. Und genau, dann daraus ist dann der Name dashandwerksucht.de entstanden. Das war dann 2020. Und ja, seitdem sind wir das Handwerk sucht. Ja, so ist das Ganze entstanden.
Ja, spannend. Was seid ihr für eine Konstellation? GbR, GmbH oder wo?
GmbH seit Anfang. Also wir waren, die ersten Jahre waren wir eine GbR immer. Und sind auch wirklich jedes Mal neu hier zur Gemeinde hingerannt, um das umschreiben zu lassen. Ja. Okay, Wemo Webdesign, nee, jetzt heißen wir Wemo Performs. Direkt wieder hingerannt, abgemeldet, umgemeldet. Und dann, ja, das war immer ganz lustig. Und dann waren wir lange Zeit das Handwerk sucht im GbR. Und das war dann 2020. Und im Winter 2022 habe ich dann gesagt, okay, weil das war alles sehr, sehr, das war alles, also Wemo Webdesign, Wemo Performance, das Handwerk sucht, das war gefühlt alles ein Rhythmus von ein paar Wochen oder Monaten. Ja, und das war dann, das Handwerk sucht lief dann erstmal lange, lange nur nebenbei. Und dann im Winter 2022 habe ich dann gesagt, okay, ich schmeiß jetzt alles. Na, ich schmeiß das Studium, ich schmeiß den Werkstudentenjob und setze halt alles auf eine Karte. Und das hat auch ein bisschen für Diskussion gesorgt.
Weil, also Diskussion bei deinen Eltern? Oder?
Nee, mit meiner Freundin.
Okay.
Weil ich habe mit ihr gemeinsam zusammen gewohnt und ich hatte halt gar kein Geld angespart. Ne? Und ihr dann gesagt, hey, ich schmeiß jetzt das Studium. Ne? Und Wirtschaftspädagogik, es war ja ein gutes Studium. Also Wirtschaftslehrer, ja, da geht's dir später auch ganz gut. Ne? Und dann zu sagen, hey, ich schmeiß jetzt alles, obwohl ich kein Geld angespart habe und setze jetzt alles auf eine Karte, das war hart. Vor allem, weil sie ja immer im Hinterkopf hat, hey, ich habe davor schon so viele Sachen gemacht und es hat irgendwie nie geklappt. Ne? Also dieses klassische Scheitern und wieder aufstehen, was ich persönlich cool finde, was ja auch viele Unternehmer einfach feiern oder in Amerika ja auch ein ganz anderes Image hat, ist aber für viele Leute, die damit gar nichts zu tun haben, ist ja auch voll in Ordnung, ist so, puh, weiß ich nicht. Also das sorgt dann erstmal für ein bisschen Angst vielleicht. Ne?
Ich habe da gerade gestern einen coolen Post von, also er wird nicht von Michael Jordan persönlich gewesen sein, aber er hielt her mit seinem Gesicht für den Spruch, den kannte ich gar nicht von Michael Jordan bisher. Ging drum, dass er schon irgendwie 26 Mal hat er die Verantwortung, ne, wurde ihm zugetraut, du nimmst den entscheidenden Wurf und er hat ihn 26 Mal nicht getroffen. Also ne, Scheitern, Fehlversuche. Und sein Spruch war, ich hatte schon mehr Fehlversuche, als du überhaupt Versuche hattest, was zu unternehmen.
Ja.
Und das drückt das ja auch so aus. Ne? Wenn du viel machst, da gehören halt, also ne, ich bin auch kein richtiger Fan davon, so diese Feierkultur für Scheitern zu haben, weil es weckt manchmal irgendwie so was Falsches und so, ist total geil, dass wir gescheitert sind und so.
Ich finde, ja,
es sollte einfach was Normales sein, ja. Weil es halt einfach zum Prozess dazu gehört.
Genau.
Und
ja, tausendmal gegen eine Wand zu laufen und nichts dabei zu lernen, hat niemand was von, ne? Das ist halt nicht schlau, aber jedes Mal was mitzunehmen und zu gucken, hey, wie kann ich es vielleicht das nächste Mal besser machen?
Ja.
Oder die Learnings wieder anwenden, wie ich das zum Beispiel auch versucht habe.
Ja. Und das ist leider so schade in Deutschland, weil dieses Scheitern jetzt gerade im Business-Kontext, wenn du auch Finanzierung aufgenommen hast und vielleicht auch Geld, Kapital und so weiter brauchst und scheiterst dann mal, dann kommst du eigentlich nicht weiter. Ne? Da ist es kein Gütekriterium, dass du schon 26 Mal daneben geworfen hast, sondern da ist es direkt mit Schufa, boah, nee, jetzt aber erstmal kriegst du jetzt nicht mehr den Wurf zugesprochen, sondern jetzt musst du erstmal, weiß ich nicht, mittlerweile 3 Jahre oder so, ist ja auch Art reduziert worden, von 10 auf 3 Jahre und erstmal Wohlverhaltensphase und so.
Aber kann man auch irgendwo verstehen, oder?
Ich weiß nicht, ich finde es ein falsches Signal, ehrlich gesagt. Ne? Also ich finde aber auch ein falsches Signal ist, darf auch nicht so einfach sein, dass man sagt, man nimmt jetzt Geld auf, versucht es einfach, wenn es nicht funktioniert, übernehme ich dafür keine Verantwortung. Ich muss schon, also meiner Meinung nach, schon auch eine unternehmerische Verantwortung haben und sollte jetzt nicht der Steuerzahler immer dann dafür aufkommen, dass, weil da Leute irgendwie Geld aufnehmen, als müsste irgendwie eine andere Regelung geben.
Ja.
Ich finde, da finde ich auch, dass man einfach so Insolvenz anmelden kann, auch nicht cool, ehrlich gesagt. Weil ich finde, man sollte schon, also klar trägt man dann unternehmerische Verantwortung, weil dann geht es einem irgendwie 3 Jahre schlecht, aber ganz an vielen anderen geht es auch schlecht, dadurch, dass sie das Geld eben nicht bekommen
ihre Rechnung
haben,
warten,
auf ihre Rechnung warten, dass ich, ohne dass ich jetzt weiß, wie es da irgendwie besser gehen könnte, bin ich sehr Freund davon, Verantwortung zu übernehmen und auch dann Verantwortung für, in Anführungsstrichen, die Fehler oder das Scheitern, wie du es auch immer bezeichnen möchtest. Aber ich finde es nicht gut, wenn es halt so harte Konsequenzen hat.
Ja.
Weil es gehört halt einfach dazu, genau wie du ja für dich auch gesagt hast, du hast halt immer was draus gelernt. Und ich kann es aber auch verstehen, wenn andere, die das noch nicht so für sich hatten, und bist ja jetzt noch relativ jung und warst damals relativ jung, ich gehe mal davon aus, dass deine Partnerin auch eher jung ist und dann vielleicht auch so gar nicht diesen Bezug dazu hatte, was es eigentlich bedeutet, mal irgendwie hinzufallen und wieder.
Ist
auch
normal, wenn du die
überhaupt ist ja normal.
Beschäftigst. Genau,
ja. Ist ja normal. Ich meine, könnte man tief jetzt auch in Erziehung reingehen, ne? Wie erzieht man Kinder und so weiter. Ne? Gibt ja auch diese Thematik, so diese Helikoptereltern erziehen halt Kinder, die es nicht gewohnt sind, zu fallen und wieder aufzustehen, weil immer Mama, Papa daneben stand und es verhindert hat, dass man fällt.
Ja, oder alles halt wirklich, ich sag mal, hinten reingeschoben bekommen, ne?
Ja.
Was ich damals als Kind, hätte man sich sowas immer gewünscht, ne? Man hat ja immer die anderen Kinder beneidet. Ja,
absolut.
Aber im Nachgang finde ich das voll geil. Ich musste immer, guck mal, wie viele Jobs man selber dann schon irgendwo hatte. Ich habe immer, seitdem ich 14 war, habe ich immer irgendwo gearbeitet. Ne? Weil ich zum Beispiel nie Taschengeld bekommen habe, alle haben Taschengeld bekommen, es hat mich übel getriggert. Ne? Und deswegen musste ich immer Zeitung austragen, in den Ferien beim Bauhof arbeiten, im Hotel, Catering, Eventmanagement, alles drum und dran. Ich hatte sogar so Zettel ausgehangen im Rewe, das weiß ich noch ganz genau, so Abreißzettel selber gemacht zum Rasenmähen.
Ja, voll gut.
Und genau, dann hatte ich so verschiedene Omas, wo ich immer hingegangen bin zum Rasenmähen und dann halt irgendwie einen Zehner bekommen habe. Ja,
aber es ist doch voll cool eigentlich. Also du weißt, wo du herkommst, du weißt, dass du das, was du jetzt hast, dir selber erarbeitet hast.
Was viel wert,
Und ich glaube auch, was viel wert dahinter ist, selbst wenn du das jetzt wieder verlieren würdest, aus welchen Gründen auch immer, weißt du ganz genau, du fällst wieder auf die Füße, du kannst wieder Rasen mähen, du kannst wieder Zeitungen austragen, du kannst dann auch irgendwas anderes machen.
Ja, hoffentlich dann nicht mehr Rasenmähen.
Also ja, aber ich glaube, es erdet halt einfach sehr, dass man weiß, weil die meisten, also was ich immer so raushöre, jetzt auch mit meinen Kunden und Kundinnen, wenn das auch das Thema ist, was ist, wenn es mit der Selbstständigkeit nicht so funktioniert, da sind ja immer so diese ganz krassen Existenzängste, also das fast schon so Überlebensangst, ne? Wenn das jetzt schief geht, dann bin ich quasi tot oder so. Und es ist ja nicht so. Und in Deutschland ja schon gar nicht. Ne? Mit dem sozialen Netz, wo man reinfällt. Eigentlich könnte man entspannter an die Sachen rangehen. Natürlich weiß ich auch, dass es schwer ist, dieses Loslassen und dieses Anhaften an Dingen, die man sich erarbeitet hat. Will man ja nicht verlieren. Das ist ja immer so ein bisschen das Thema. Am Besitz macht besessen. Ne?
Ja.
Wenn ich es einmal gewohnt bin, ein Familienhaus habe ich jetzt nicht. Aber wenn ich mir vorstelle, ich hätte es, dann kann man sehr schnell dahin kommen, dass man es nicht verlieren möchte. Und das ist für einen dann schon die Existenzangst. Aber am Ende des Tages hat man nur das Haus verloren. Und trotzdem lebt man noch. Und trotzdem wird man weiterhin grundversorgt und kann auch was Neues aufbauen.
Das ist, das hatten wir ja vorhin in der Küche, wo du gesagt hast, Das Beispiel willst du es nochmal kurz nennen mit dem Glück? Das passt ja jetzt perfekt.
Ja, genau.
Nach 3 Monaten hat man
Genau, da muss ich jetzt gucken. Ich bin ja immer so ein Fan von so gefährlichem Halbwissen. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich es gehört habe.
Aber das Prinzip, das stimmt.
Kommt aus der Glücksforschung und da wurde verglichen und untersucht, jemand, der einen ganz schweren Schicksalsschlag hatte, nämlich er wurde querschnittsgelähmt. Und jemand, der etwas Positives hatte, der hatte seine erste Million, ich war glaube ich sogar Millionär oder so, weiß ich nicht mehr genau, auf jeden Fall. Einmal eine Querschnittslähmung und der andere sehr, sehr viel Geld auf einmal. Und dann wurde nach einem gewissen Zeitraum, ich meine, es waren 3 Monate, hatte ich vorhin auch in der Küche gesagt, können aber auch 6 Monate gewesen sein, aber jedenfalls relativ kurz, wurden die wieder untersucht. Ich hatte dann irgendwie Gehirnströme, weiß nicht genau, wie das funktioniert. Und es wurde festgestellt, dass die nach ihren Ereignissen beide den gleichen Glücksmoment wieder hatte. Was einfach zeigt, selbst so einen harten Schicksalsschlag wie eine Querschnittslähmung sorgt nicht dafür, dass ich nach gewissen Zeit, wenn ich es verarbeitet habe und so weiter, weniger glücklich bin,
Ja.
Und umgekehrt aber genauso, nur weil ich jetzt Millionär oder Milliardär bin, heißt das nicht, dass ich automatisch glücklicher bin. Und das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend.
Ja, es gehört halt so viel mehr dazu, ne? Weil sonst wäre jeder Millionär oder jeder Superstar extrem happy. Ist ja faktisch einfach nicht so. Ja. Es gibt ja genug
Angeblich
Leute.
Sind sie es ja gerade nicht, ne? Weil die halt beschäftigt damit sind, ihr Geld zu zählen, zu verwalten, zu Angst zu haben, es nicht zu verlieren. Und ich glaube, wenn du in so einer Liga auf einmal bist, dann triggern dich ganz viele andere Sachen. Weil
du hast andere Probleme, ja.
Es gibt immer Menschen, die noch mehr haben.
Ja.
Und ich glaube, man ist irgendwann, also ich könnte es mir so vorstellen, dann in so einem Strudel drin, ja, dann will ich ja das auch, dann hat er die größere Yacht, dann muss meine Yacht auch größer sein. Und warum hat der einen Liegeplatz in Monaco und ich nicht? Warum kriegt der die Reservierung in diesem angesagten Restaurant und ich nicht? Warum hat der eine geilere Visitenkarte?
Ja, das hatte der Robert Geis mal in einem Podcast erzählt.
Ja.
Dass, ich glaube, die wohnen ja auch in Monaco. Oder haben da zumindest
ein
Haus. Und wenn er mit seiner Yacht reinfährt, dass er sich dann wirklich arm fühlt, weil da stehen Yachten, die sind halt dann nochmal 10-mal so groß wie seine, die halt wirklich mit einmal auftanken, irgendwie schon eine Million kosten oder so. Also eine Tankfüllung, das ist wirklich so richtig verrückt, was da abgeht, ja.
Und es ist absurd. Also wenn man da drüber nachdenkt, ist es eigentlich absurd. Da gibt es einen total coolen Film, American Psycho.
Mhm.
Kennst du den
Film?
Max ist der Film Profi. Also, Max, kannst du kurz mal reinrufen? Kennst du American Psycho?
Natürlich, was zu mehr.
Ja, Hammer. Also absoluter Filmtipp.
Mhm.
Geht's genau um das Thema. Und Christian Bale, der spielt das wirklich erschreckend gut. Und da ist auch so eine Szene, so, da geht's drum, warum kriegen die einen irgendwie eine Reservierung in dem Restaurant und er nicht.
Mhm.
Und der andere muss dann leider dafür sterben in dem Film, weil er diese Reservierung bekommen hat.
Oh, okay.
Ja, ist krass. Geht's über diese Yuppie-Szene in New York, glaube ich, basiert wohl auf wahren Ereignissen auch. Mhm. Krasser Film und extrem gut gespielt. Aber geht halt genau um dieses Thema, was das so mit sich bringen kann.
Geil, schaue ich mir mal an.
Sind wir ein bisschen abgewichen. Jetzt bist bei dir bis zu American Psycho gekommen hier.
Ja.
Genau, ihr wart dabei, dass das Handwerk sucht.
Genau.
GmbH habt ihr gegründet.
Genau.
Was bietet ihr jetzt konkret an, weil das Handwerk sucht?
Genau, vereinfacht gesagt Mitarbeiterfindung für Handwerksunternehmen. Ja.
Ja, wie kam das Thema dann noch? Weil zuletzt habe ich jetzt noch mitgeschnitten, wart ihr beim Thema Positionierung.
Mhm.
Wie seid ihr auf das Thema Mitarbeiter gekommen dann?
Genau, also wir hatten ja Performance-Marketing dann gemacht, also Werbeanzeigen für die Unternehmen. Und damals war es wirklich, das Kernproblem war nicht neue Kunden für Handwerksunternehmen, sondern alle haben neue Mitarbeiter gebraucht.
Mhm.
Also dieses klassische Social Recruiting.
Ja.
Und da sind ja auch wirklich die ganzen Agenturen zu der Zeit aus dem Boden gesprossen. Es gab ganz viele Coaches, die dich dann wiederum coachen, eine Social Recruiting Agentur zu machen. Deswegen gab es eine Zeit lang auch sehr, sehr viele davon.
Mhm.
Sind auch sehr, sehr viele wieder weg. Und weil halt jeder einfach Mitarbeiter gesucht hat. Und ein paar Kunden von uns dann auch. Und dann wurde das quasi so das Kerngeschäft für uns. Also unser Kerngeschäft ist wirklich, hey, wenn ein Kunde zu uns kommt und sagt, ich suche zum Beispiel einen Monteur, einen Schreiner, was auch immer, kann auch jemand sein im Büro oder ein Projektmanager, ist ganz egal, der kommt zu uns. Also wir haben jetzt keine Leute im Rucksack, die wir sofort zur Verfügung stellen, sondern wir sorgen dafür, dass er dann Bewerbungen auf dem Tisch liegen hat und die Leute dann selber fest einstellen können. Ja, das ist unser Ziel. Und das machen wir einmal mit dem klassischen Kampagnen. Ja, also wir schalten eine Kampagne, dann meistens Umkreis 20, 30 Kilometer. Viel weiter wollen die Leute heutzutage auch eh nicht mehr fahren. Na, macht auch wenig Sinn. Und dann sehen das die Leute. Also wir kommen vorher vorbei, machen so ein Fotoshooting meistens, machen coole Fotos, Videos mit den Mitarbeitern. Das macht immer richtig Bock.
Mhm.
Und dann haben die auch richtig cooles professionelles Bild- und Videomaterial. Und mit dem Material werben wir nach außen, schalten dann auf eine Landingpage, die wir extra dafür erstellen. Dann, da sind wir auch wieder beim Thema Landingpages.
Mhm.
Und diese Bewerbungen landen dann bei uns im Bewerberportal. Und der Kunde hat eigentlich gar keine Arbeit und muss dann nur noch die Leute anrufen und die Leute zum Bewerbungsgespräch einladen. Ganz, ganz simpel. Ja, das sind so diese klassischen Kampagnen. Und dann haben wir viele Kunden, die wir auch langfristig betreuen, also eine klassische Social-Media-Betreuung machen, Stichwort Employer-Branding. Ja, weil es gibt sehr, sehr viele Berufe, also zum Beispiel, es gibt viele Berufe, die sind sehr, sehr schwer zu finden.
Hm.
Wie zum Beispiel Karosseriebauer. Ja, das ist nicht einfach, du schaltest eine Kampagne und nach einer Woche hast du einen. Ja, das kann auch mal Monate dauern, je nachdem, in welcher Region du natürlich wohnst, wie dicht besiedelt das ist. Das ist aber schon so eine schwere, so eine Stelle, die ist schon manchmal ein bisschen tricky. Und gerade je nachdem, wie groß das Unternehmen dann ist, ab einer gewissen Größe, ich sag mal ab 10 Mitarbeiter, kann sich das lohnen. Da macht es wirklich Sinn, nicht nur eine gezielte Kampagne zu schalten, sondern wirklich einen allumfänglichen Social-Media-Auftritt. So wie wir das jetzt, hast du ja auch bei uns den Social-Media-Auftritt gesehen, bei der Instagram-Seite des Handwerk sucht oder auch bei Business Backstage, wo wir alle paar Tage Reels posten. Genau dasselbe machen wir dann für den Kunden. Wir fahren immer zu den Kunden hin. In der Regel alle zwei, drei, vier Monate, je nachdem, machen halt so ein Fotoshooting mit denen, ganz viel Bilder, Videos, und dann wird das regelmäßig gepostet. Mit dem Ziel, hey, dem Kunden, den Arbeitgeber als attraktives Unternehmen darzustellen. Und das war jetzt auch erst vor 3 Wochen, hat auch uns, das war beim KLM, den betreuen wir auch ein bisschen länger, der war auch schon mal bei uns im Podcast. Und da war es so, der hat jetzt einfach so, hat sich ein Karosseriebauer sich bei dem beworben, weil er den Social-Media-Auftritt so cool fand. Mhm. Und es macht ja einen großen Unterschied, weil die Leute, niemand sucht händeringend. Also im handwerklichen Bereich sitzt halt niemand auf der Straße und sucht irgendwo einen Job. Mhm. Ne, 99% aller Leute arbeiten irgendwo. Und ein sehr, sehr großer Prozentteil ist aber einfach nicht so richtig zufrieden. Ja, und das ist diese Trägheit, ne? Also ja, Geld kommt rein, ist okay. Die sind nicht auf der Suche nach neuen Jobs. Erst recht nicht auf irgendwelchen Jobportalen, also die klassischen Handwerker. Und wenn sie dann aber eine Möglichkeit sehen, durch zum Beispiel so eine Werbeanzeige oder durch ein Reel, wo die dann auf den Account aufmerksam werden, wo die sehen, hey, da ist ein geiles Team, ja, die Mitarbeiter untereinander haben Spaß. Das muss man nicht auch immer alles so ernst nehmen, ne? Kann auch ein bisschen spaßigen oder coolen Content machen, offenen Content, wo die sehen, hey, der Chef, der scheint cool drauf zu sein, ist ein cooles Team, die machen vielleicht auch mal ein paar mehr Sachen, vielleicht irgendwelche Events oder so. Dann ist ja klar. Dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich da bewerbe, viel, viel höher als bei irgendwo einem anderen Betrieb, wo der vielleicht nicht mal eine Website hat, ne, überspitzt gesagt. Und genau das ist halt das Ziel, was wir machen. Also die Unternehmen attraktiv zu machen in der Außendarstellung, dass die Leute dann im Optimalfall, wenn man das eine längere Zeit macht, von sich aus zu ihnen kommen. Ne? Dass sie den Bewerber nicht mehr hinterherrennen müssen, sondern die Bewerber von sich aus zu ihnen kommen. Weil das ist ja heute einfach nicht mehr so. Ne? Vor, keine Ahnung, 6, 7 Jahren war es halt ein Arbeitgebermarkt. Du musst dir noch richtig Mühe geben bei deiner Bewerbung. Ne? Und heutzutage nimmt dich jeder mit Handkuss eigentlich. Ja, und das wissen auch die meisten Handwerker. Also vielen Leuten ist es noch gar nicht bewusst, wie viel sie eigentlich wert haben. Auch so ein klassischer Elektriker oder so. Also das sind wirklich Stellen, die sind sehr rar gesehen. Ja, und die Leute, gerade die Angestellten, sind sich oft ihren Wert gar nicht bewusst. Ja, also was ist mich, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Elektrobetrieb hätte, was es mich kosten würde, einen Elektriker zu verlassen, also wenn mich ein Elektriker verlässt und ich mich auf die Suche nach einem neuen machen muss. Das sind halt wirklich schnell mal 5-stellige Beträge, ne, mit Einarbeitungszeit, mit erstmal jemanden finden. Wenn du Pech hast, findest du gar keinen. Ne, und deswegen sagen wir, und das predigen wir auch unseren Kunden immer wieder, wenn du einen Mitarbeiter hast, dann versuch auch, dass er bleibt. Ne? Stichwort Mitarbeiterbindung, also deine Benefits. Du kannst nicht das Minimale geben, aber Maximale erwarten. Das geht heutzutage einfach nicht mehr. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, ja. Und genau in dem Bereich beschäftigen wir uns. Alles, was hinten ranhängt, Thema Webseite, Thema Neukundengewinnungskampagnen, das machen wir dann so nebenbei mit, ja.
Da könntest du ja fast dein ganz ursprüngliches Produkt schon wieder platzieren. Also für die Mitarbeitenden zu sagen, pass mal auf, verhandelt mal eure Gehälter richtig.
Ja.
Seid ihr mal deines Wertes bewusst.
Ja. Ja, wobei wir natürlich immer
Ihr seid auf der anderen Seite.
Genau, ja.
Aber auch selbst auf der Seite kann man das ja gut einbringen, zu sagen, hey, was hat der eigentlich für einen Wert und bindet den mal.
Ja, ja, versuchen wir auch immer, gerade bei uns ist so, wenn wir einen neuen Kunde bekommen und er uns dann das Stellenprofil gibt, dann kreuzen die uns immer an, okay, was sind die Benefits, ne? Was erwarte ich von dem Mitarbeiter und was gebe ich? Und wenn es dann auch wirklich nur die allergrößten Standard-Benefits sind, dann sagen wir dann auch offen ehrlich, hey, schaut mal, können wir da nicht vielleicht noch irgendwas machen? Ja, weil das ist einfach ein wichtiges Thema. Du musst denjenigen einen klaren Grund geben, warum soll ich mich bei dir bewerben?
Ja, klar. Vor allem, wenn der Markt ja so funktioniert, dass die eigentlich alle irgendwo im Job sind und es geht nur noch drum, okay, sich weiter zu verbessern.
Ja.
Und ist es eigentlich so, würdest du jetzt sagen, also ihr seid ja sehr tief drinne, gehe ich jetzt mal von aus, ist es immer nur monetär?
Nee.
Oder gerade sind es gerade so monetär ist die Basis, ne, das muss quasi gesetzt sein und dann geht es eher drumherum, ja. was kriege ich dann noch alles?
Absolut, ja. So ist es.
Ja.
Also einfaches Beispiel, ich habe mich, das ist nochmal aus einer ganz anderen Branche, aber es zeigt eigentlich den guten Punkt, dass es irgendwann nicht mehr um das Geld geht. Und zwar habe ich mit dem Gastvater von, also meine Freundin, meine jetzige Verlobte, die war Au-pair. Und ihr Gastvater war Anwalt und mit dem hatte ich mich vor ein paar Monaten, die waren zu Besuch in Deutschland, unterhalten und er hat gesagt, Lukas, ich würde lieber auf 100.000 Euro Jahresgehalt, also weniger, also würde ich verzichten auf 100.000 Euro, da weiß ich, was der insgesamt verdient, dafür, dass ich 5 Urlaubstage hätte.
Ja, okay.
Das für 5 Urlaubstage, bei uns in Deutschland 30 sind Standard. Und er hat gesagt, ja, ich habe auch Unlimited Urlaubstage, hat er gesagt, aber Unlimited ist gleich null, weil der Arbeitgeber sagt, hey, du hast so viel Urlaub, wie du willst, aber deine Arbeit muss halt fertig werden. Und es gibt niemanden, der da eine Vertretung macht.
Ja,
das heißt, du hast keinen Urlaub.
Ja.
Und das zeigt das Beispiel eigentlich mal wirklich ganz spitz getrieben, dass es irgendwann nicht nur noch ums Geld geht, auch wenn das immer viele Leute sagen. Also viele Leute kommen dann und sagen, ja, es kann doch nicht sein, dass man immer dann mehr zahlen muss. Wir kommen dann irgendwann hin. Ne? Man muss ja auch irgendwo mal eine Grenze setzen. Und ja, das stimmt auch. Das Gehalt muss aber fair sein. Und wenn das gegeben ist, dann kommen halt so viele andere Faktoren noch dazu. Also wirklich, Max und ich haben Anfang dieser Woche, der kommt diesen Freitag raus, haben wir sogar einen Podcast gemacht, wir zu zweit, wo es wirklich nur darum geht, um Mitarbeiter-Benefits und Mitarbeiter finden. Und für all die Leute, die sagen, hey, das ist interessant, sie sollten sich das auf jeden Fall mal anhören. Weil da gehen wir nochmal richtig tief rein und sagen ganz klar auch, was sind Benefits, was kannst du machen, um dich da ein bisschen attraktiver darzustellen. Ja. Das ist halt wirklich so viel mehr als nur das Gehalt. Ne? Und es gibt so viele Sachen, wie Leute Benefits sind, die eigentlich gar keine Benefits sind, weil sie eine Grundvoraussetzung sein müssen. Wie zum Beispiel ein geiles Arbeitsklima. Da schreibt ja jeder auf seine Webseite drauf. Ne? Mhm. Das schreibt ja nicht mehr, hey, bei uns ist ein scheiß Arbeitsklima. Aber es ist so ein wichtiger Punkt, es ist fast der wichtigste Punkt. Oder dass du deinen Mitarbeitern Chancen gibst, auch irgendwo mit am Unternehmen zu arbeiten oder irgendwo, dass sie sich auch weiterentwickeln können. Weil wenn jemand die ganze Zeit Ideen hat, aber immer nur gegen eine Wand läuft und nicht ernst genommen wird, dann hat er irgendwann auch keinen Bock mehr und sucht sich was Neues. Und das sind so grundlegende Sachen, die leider bei vielen Unternehmen einfach noch nicht gegeben sind.
Ja, also das Handwerk sucht, wie der Name vermuten lässt, ist jetzt wirklich fokussiert auf Handwerksbetriebe oder könnten jetzt auch andere sagen, hey, das, was ihr da macht, scheint cool zu sein.
Hm.
Kann ich das auch für mein Unternehmen XY, was nicht im Handwerk ist, weil wir suchen auch Personal.
Ja, also Personalsuche ist überall das Gleiche. Ja. Also im Handwerk, das ist unser Spezialgebiet, da sind wir spezialisiert, da wissen wir ganz genau, da haben wir gute Einschätzungen, wissen wir ganz genau, was funktioniert, was funktioniert nicht. Aber das Prinzip ist überall das Gleiche. Also das Handwerk sucht, das ist eine Außendarstellung, die Positionierung, damit gehen wir nach vorne. Aber wir haben auch viele Kunden aus ganz anderen Bereichen. Ja. Natürlich, also weil auch wir leben vom Empfehlungsgeschäft. Und wenn irgendein glücklicher Kunde sagt, hey, ich habe hier zum Beispiel eine Sparkasse oder einen Gastrobetrieb, auch ein Schlossrestaurant. Also wir haben ganz viele unterschiedliche Kunden, die wir alle betreuen, weil es im Hinten raus also keinen großen Unterschied macht.
Ja. Jetzt würde ich noch mal ganz kurz in den unternehmerischen Werdegang reingehen. Und zwar, du hattest ja vorhin gesagt, wir saßen dann zu dritt im Wohnzimmer von irgendeinem, haben also unsere Masterclasses gemacht.
Ja.
Eingestiegen bin ich mit, dass wir hier in der Villa, Name schon wieder vergessen. Wie war so für dich so auch gefühlsmäßig dann, ich sag mal so, aus dem Wohnzimmerunternehmen raus? Was war die erste eigene, weiß ich nicht, Büroeinheit, die ihr dann hattet? Erste Mitarbeiter, ihr habt Mitarbeiter, sie laufen zumindest Menschen noch rum. Ihr habt Sind alle engagiert,
ja.
Alles Statisten. Wann kam das alles so und wie waren so für dich oder für euch dann zu sagen, wir investieren jetzt in eine Miete, in Mitarbeiter?
Ja, das ist eine coole Frage. Und zwar, ich hatte ja gesagt, Winter 2022 habe ich den Schritt gewagt und bin dann wirklich in die komplette Selbstständigkeit gegangen. Und für mich war klar, ich will das nicht von zu Hause aus machen. Ich hätte zu Hause auch ein Büro gehabt. Aber ich glaube, alle Leute wissen, im Homeoffice zu arbeiten, du bist nicht weg. Ne? Also plötzlich heißt es, kannst du dann nochmal die Wäsche aufhängen? Mhm. Ne? Kannst du nochmal Geschirrspüler ausprobieren? Ja, das sind so banale Sachen. Aber du bist halt immer da, auch gerade für deine Partnerin oder für Leute, die vorbeikommen. Du bist halt zu Hause. Ne? Klar, du arbeitest eigentlich, aber trotzdem bist du irgendwie immer ansprechbar.
Na, selbst wenn es keiner sagt, ist die Gefahr des, wie nennt man das, Prognostikieren, ja. Prognostikation, so, ne? Also wenn man
richtig an, ja.
Ja, wenn man diese Ablenkung hat, ne, ist schon ein Nachteil. Ich arbeite ja mittlerweile nur im Homeoffice, aber dann kann man auf einmal doch sagen, oh, ich muss doch vielleicht auch mal eine Waschmaschine anstellen, vor allem wenn es Tätigkeiten sind, auf die man nicht so einen Bock hat.
Genau, und bei mir war es nur Kaltakquise, telefonische, und da hast du erst recht keinen Bock drauf. Ja. Und da waren sehr viele Ablenkungen. Und genau, das Ding war für mich klar, hey, ich will möglichst schnell ein Büro. Und das Schöne war, zum sehr, sehr gleichen Zeitpunkt hat ein entfernter Kumpel, wollte sich auch selbstständig machen. In einem sehr, sehr ähnlichen Bereich, auch was mit Marketing. Und dann haben wir gesagt, hey, dann lass doch einfach zusammen ein kleines Büro mieten. Und das haben wir dann auch gemacht. Hier in Fritzlar, das sind wirklich nur 300 Meter von hier, 200 Meter Luftlinie, haben wir uns ganz oben im Dachgeschoss, hatten wir dann unser erstes Büro. Das haben wir uns dann gemeinsam mit ihm geteilt. Da saßen wir dann zu dritt drinne. Und das teilen wir uns immer noch. Also auch das Büro. Der Karl, der sitzt auch da hinten. Weil wir gesagt haben, warum nicht? Ist eigentlich cool, sich mit anderen Leuten auch noch ein Büro zu teilen. Und das war dann so unser erstes Büro. Das war sehr, sehr kalt, das Büro. Wir mussten es immer wirklich komplett volle Lotte aufheizen. Wir hatten, ey, da liefen auch einmal Mäuse rum bei uns im Büro, weil es war Dachgeschoss, so richtig altes Fachwerk. Es war alles andere als präsentativ. Aber es hat gereicht. Ja, wir haben einfach nur dort unseren Job gemacht und es war irgendwie auch eine coole Zeit. Und das war ein ganz, ganz großes Büro. Also insgesamt ein sehr, sehr großes Haus. Unser Büro war sehr, sehr klein. Und zwei Stockwerke unter uns ist dann das Unternehmen rausgegangen. Die sind durch Corona pleite gegangen. Und wir haben gesagt, okay, geil, dann lass uns das untere nehmen, das untere Stockwerk. Weil wirklich im Winter war es arschkalt. Und im Sommer, du hast es da nicht ausgehalten. Also wir haben da wirklich telefoniert und komplett geschwitzt. Das war alles andere als schön. Und dann sind wir runtergezogen. Und so ist das dann entstanden, ja. Und dann seit zwei
Monaten. Schon Mitarbeiter dann?
Zu dem Zeitpunkt gab es noch keine Mitarbeiter, obwohl das Büro viel zu groß war. Mhm. Und das kam dann so langsam. Und dann hat man so den ersten Mitarbeiter eingestellt. Da hat man dann gemerkt, okay, es passt hinten vorne nicht. Das war dann auch im Vertrieb jemand. Der war aber überhaupt nicht dafür gemacht. Das war aber auch wieder meine Schuld. Im Bewerbungsprozess hätte ich einfach merken müssen, hey, der ist überhaupt nicht für den Beruf gemacht. Ja, und so hat man da wirklich von Mitarbeiter zu Mitarbeiter, also gerade im Vertrieb, hatten wir schon sehr viele Leute hier sitzen und gerade tatsächlich nicht einen. Ne? Also wir haben wirklich im Vertrieb, also wir haben sehr viel Geld bezahlt insgesamt immer wieder für neue Kampagnen, dass jemand hier sitzt, dann Einarbeitungszeit und manchmal hat es von deren Seite nicht gepasst und auch oft halt von unserer Seite aus nicht. Und da haben wir auch wieder sehr, sehr viel gelernt. Und deswegen kann ich auch manchmal nicht so richtig verstehen, weil ich weiß, wie viel Geld wir selber schon in Bewerbungsprozesse reingesteckt haben, obwohl wir ja ganz genau wissen, was wir tun. Wenn dann manche Leute kommen und sagen, hey, ich brauche dringend einen Mitarbeiter, ich bin aber nicht bereit, jetzt irgendwie mal 1.000, 2.000 Euro zu investieren. Ja. Weil das ist ja voll die falsche Frage. Die Frage ist ja, was bringt dir denn so ein Mitarbeiter? Ja. Und das sind mit Sicherheit mehr als 1.000 oder 2.000 Euro, weil wenn nicht, dann machst du einiges falsch irgendwo. Und genau, das ist auch nochmal irgendwann so ein richtiges Mindset bei mir gewesen. Hey, das, was wir für unsere Dienstleistung nehmen, ist eigentlich gar kein Geld. Ja, weil wenn du dadurch wirklich einen guten Mitarbeiter sitzen hast, dann ist das ein No-Brainer. Mhm. So, und das kann ich sagen, weil ich halt eben weiß, wie viel Geld wir selber in Kampagnen schon gesteckt haben und trotzdem hier kein Sitzen haben, momentan, ne, im Vertrieb zumindest. Und dann haben wir uns überlegt, erstmal keinen. Im nächsten Jahr wollen wir das dann wieder angehen. Und so ist das dann entstanden.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt hier?
Wir sind jetzt zu sechst.
Zu sechst. Ja. Und wann seid ihr hier reingezogen? War jetzt kürzlich erst, ne?
Ja, genau, vor zwei, drei Monaten. Also diesen Raum, also das Podcast-Studio, das hatten wir ein bisschen eher dann schon angemietet. Mhm. Und richtig, also die komplette Etage haben wir jetzt seit zwei Monaten oder so. Mhm.
Den Bogen sollten wir jetzt noch schlagen. Wie kam es dann zum Podcast?
Ja, auch eine sehr gute Frage. Bei uns war immer so das Ding, wie machen wir unseren eigenen Content für unser eigenes Social Media? Und unsere Kunden sind Handwerksunternehmer. Mhm. Ja, die haben keine Zeit und auch keinen Bock, sich irgendwelche Reels anzugucken, wo wir dann sagen, hey, das und das sind die besten Postingszeiten oder so ein Kack. Irgendwelche mit irgendwelchen Zahlen oder Informationen darum zu hantieren, mit denen die Leute überhaupt nichts anfangen können und die sowieso von Unternehmen zu Unternehmen immer sehr, sehr unterschiedlich sind. Und da hatten wir einfach keine Lust drauf, weil wir wussten, hey, das ist viel Aufwand und es wird uns nichts bringen. Ja. Und dann haben wir überlegt, okay, wie können wir denn Content machen? Wie schaffen wir es, coolen Content zu kreieren? Und dann sind wir auf das Thema Podcast gestoßen. Und das fanden wir vor einem Jahr schon richtig interessant. Und also wir sind da das Gegenteil von dir. Du bist ja jemand, hey, direkt reinstarten. Ne?
Ja, auch nicht immer tatsächlich.
Okay. Aber es muss nicht immer alles so perfekt sein.
Genau, so. Das ist
und,
so.
Und ja. Also was ich damit sagen wollte, wir hätten mit dem Podcast auch schon über ein halbes Jahr eher anfangen können, aber halt in unserem alten Büro. Mhm. Und dann haben wir gesagt, nee, hier haben wir nicht so schöne Wände, das sieht alles nicht so toll aus. Und wenn wir das jetzt hier einrichten und dann umziehen, das ist auch blöd. Also ja, total schlecht eigentlich. Ne? Wäre viel besser im Nachhinein gewesen, schon eher anzufangen. Mhm. Aber gut, da sind wir immer so ein bisschen perfektionistisch. Gerade weil wir dann sagen, okay, wir wollen ja damit auch ein bisschen rausgehen, auch ein paar Reels machen. Und deswegen sollte das irgendwo schon alles eine gewisse Professionalität bei uns gehabt haben. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, mit einem Podcast ist eigentlich so eine Win-Win-Win-Situation, weil wir machen ja hier einen Videopodcast, wie man dann bei dir im Podcast auch sehen wird. Und daraus können wir dann endlich mal Reels machen. Wir müssen nicht diesen cringen Content machen mit, hey, das sind die besten Postingszeiten, was eh keiner interessiert. Und wir haben halt eine allgemeine Reichweite, die immer gut ist. Also eine allgemeine Unternehmerreichweite oder für Leute, die sich mit dem Thema interessieren, kannst du immer nutzen. Und wir profitieren mit unserem eigenen Netzwerk. Weil für uns war immer so, dadurch, dass wir im ganzen Dachgebiet arbeiten, weil wir sehr digital arbeiten, also die Erstgespräche, Verkaufsgespräche, das ist alles online. Und dadurch haben wir in der Region Fritzlar Kassel haben wir gar nicht so viele Kunden, wie wir es eigentlich haben wollen würden. Also in der Region sind wir gar nicht so ein großer Begriff. Und auch da dachten wir, hey, wir wollen eigentlich viel mehr netzwerken. Wir wollen viel mehr neue Leute kennenlernen. Und genau deswegen haben wir dann auch nochmal den Podcast gemacht. Ne? Und hinten raus ist es ja jetzt auch so, dass wir durch die Podcast-Folgen dann wieder Aufmerksamkeit bekommen, neue Kunden durch Empfehlungen oder neue Podcast-Gäste. Und das ist, also im Nachhinein war das für uns die absolut richtige Entscheidung. Es macht Bock, wir lernen neue Leute kennen, wir haben endlich Content für unsere Social Media Kanäle und ja, ist einfach eine geile Sache.
Ja, vor allem ist es eigentlich ja total naheliegend, ne? Ja. Weil du ja auch ursprünglich durch einen Podcast von Dirk Reuter überhaupt in das Thema Unternehmertum reinkommst.
Oh, das ist mir gar nicht bewusst geworden.
Dann aber ja, selber einen Podcast zu machen. Also ich halte das persönlich für eine völlig logische Entwicklung.
Ja.
Was steht jetzt noch mittelfristig an? Gibt's noch irgendwas, was euch so in den Köpfen rumspuckt, wo er sagt, oh, das setzen wir jetzt noch um? Oder seid ihr jetzt erstmal so, dass ihr sagt, hey, wir treiben jetzt Podcast voran?
Also für uns haben eigentlich, klar, das Handwerk sucht, hat die oberste Priorität bei uns, weil es halt das ist unser funktionierendes Business. So, das ist für uns ganz, ganz wichtig. Das soll auch weiter wachsen. Und da haben wir auch noch unsere Ziele. Wollen wir nächstes Jahr auch noch neue Leute einstellen? Und das werden wir auch hinbekommen auf jeden Fall, weil es momentan sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben geile Ergebnisse, da macht es natürlich auch Spaß. All die Kunden, die wir momentan haben, wir haben Kunden, die sind schon 3 Jahre bei uns. Ne? Die begleiten uns schon wirklich gefühlt fast seit Anfang an, weil wir halt einfach, ja, muss man einfach sagen, auch immer auf einer authentischen Art und Weise mit den Leuten sprechen. Ja? Wir machen nicht so einen Druckverkauf, also das haben wir damals auch in so Coachings gelernt. Ey, was dafür für Vertriebsseminare waren, ey, da wird ja wirklich schlecht, ne? Das war ich als Beispiel, da war ein Coach, der hat gesagt, wenn du für jemanden eine Werbeanzeige schaltest, dann sagst du natürlich nicht, dass noch Werbebudget on top kommt. Mit der Begründung, hey, wenn du ins Autohaus gehst, sagt dir ja der Autoverkäufer auch nicht, wie viel Sprit du verfährst. Ist ja logisch. Ja, das ist eben nicht logisch. Für die meisten Leute, die noch nie eine Werbeanzeige geschaltet haben und dann hören, das ist Werbebudget, das musst du immer erklären. So, und die haben es damals einfach immer weggelassen. Ne? Und das war dann, das wurde dann so verkauft. Das war natürlich ohne Werbebudget. Werbebudget ist halt oft der Batzen, der das Klar. meiste Geld ist, weil das ist Ja. das Geld, was in deiner eigenen Reichweite investiert wird. Das ist der Punkt, wo du nicht sparen solltest. Hm. Ne? Weil es ja das Geld ist, was, wovon du direkt profitierst in deiner Sichtbarkeit. Und da war es dann wirklich so, der Verkauf holt den rein und dann im Onboarding, ne, also der Marketer hat dann gesagt, ja, wir müssen jetzt hier noch die Kreditkarte hinterlegen, das Werbebudget geht ja von ihrer Kreditkarte ab. Welches Werbebudget? Ja, das sind diese versteckten Kosten, wo, das ist auch so ein bisschen, ja, also unsere Branche an sich, die Agenturbranche, würde ich sagen, hat auch einen recht schlechten Ruf, ne, weil es damals sehr, sehr viele gab oder auch immer noch. Du hast halt eine sehr, sehr niedrige Einstiegshürde und dadurch machen das, guck mal, du brauchst einen Laptop und ein Handy und schon kannst du eine Agentur gründen. Es ist nicht wie ein Handwerksunternehmen, wo du erstmal eine 500.000 in Maschinen investieren musst oder so, sondern das kann gefühlt jeder machen. Und dadurch gibt es sehr, sehr viele kleine Agenturen, die auch wirklich sehr schlechte Ergebnisse liefern, zu teilweise utopisch hohen Preisen, ne, die das dann von anderen Coaches so beworben würden. Hey, du kannst den und den Betrag nennen, wo wir uns dann wirklich im Grabe umdrehen und denken, das ist überhaupt nicht gerechtfertigt. Ne? Und wo dann wirklich auch Sachen verkauft werden, was einfach nicht das richtige Produkt für den Kunden ist. Ne? Und das ist wirklich eine Sache, die uns wirklich auszeichnet, dass wir einen authentischen Verkauf haben, sagen, hey, also wir lehnen auch Kunden ab. Na, so, wenn jetzt irgendwie, das hatten wir letztens erst, das war ein Physio im tiefsten bayerischen Wald. Dann haben wir mit dem eine Standortanalyse gemacht und gesehen, okay, der sucht 20, 30 Kilometer Umkreis, sucht der andere Physios. Dort ist aber keine andere Praxis, nix. Mhm. So, da ist nur Wald gefühlt, gar kein, da habe ich gesagt, ey, unsere Methode ist die falsche. Ne? Also du erreichst viel zu wenige Leute, versuchst irgendwie über, vielleicht dann doch, da habe ich dann wirklich dann echt nochmal das Stellenportal empfohlen, weil es vielleicht dann auch Leute anspricht, die nicht dort direkt wohnen. Mhm. Und das sind halt einfach so kleine Beispiele. Auf jeden Fall das Handwerk sucht, zu deiner Frage zurück, das Handwerk sucht hat Prio, dann der Podcast. Also aktuell veröffentlichen wir alle 2 Wochen eine Folge, soll auch erstmal so bleiben, ne? Je nachdem wie sich das entwickelt, vielleicht irgendwann mal auch einmal wöchentlich, das wäre irgendwo so der Traum, der Wunschzustand. Aber da haben wir uns jetzt noch nicht so ein krasses Ziel gesetzt. Podcast macht uns Bock, wollen wir auf jeden Fall dranbleiben. Haben jetzt auch noch ein paar coole Gäste im Petto. Und das ist so gefühlt so auch so ein bisschen Selbstläufer. Weil irgendwie umso mehr Podcast-Gäste man hier hat, umso interessanter die sind, umso schneller kommst du wieder mit anderen Leuten ins Gespräch. Genauso wie bei deinem Live-Event, wo wir jetzt waren in Kassel, war ja auch mega cool, wie viele andere Leute da waren. Und die halt haben gefühlt alle Bock auf Podcast. Mhm. Ja, jeden, den du ansprichst, hey, Lust mal in einen Podcast zu kommen. Also gibt es nur sehr, sehr wenige Leute, die sagen, nee, um Himmels Willen, das ist nichts für mich. Und zeitgleich sind wir dann noch an der dritten Sache dran. Also wir sind gerade dabei, eine Software zu entwickeln, haben dafür extra jemanden angestellt seit ein paar Monaten. Und da investieren wir sehr, sehr viel Geld rein. Kann und will ich jetzt aber noch nicht so viel zu sagen.
Okay, cool.
Ja, ja.
Aber einen guten Cliffhanger für eine weitere Podcast-Folge.
Genau, dann gerne, ja. Wenn das, also Ziel ist es im Januar damit zu starten.
Ist ja nicht mehr so lange. Also Januar 26.
Genau, 26 ja. Mit den ersten Testkunden, die wir dafür schon haben. Und dann wird das wahrscheinlich noch ein bisschen weiterentwickelt, getestet, das Ganze. Und dann können wir sehr, sehr gerne noch mal eine Podcast-Folge dazu machen.
Ja, ja, cool. Gut, es gibt noch 2 Kategorien hier im Podcast.
Ja.
Eine ist Freestyle, andere ist Props. Props machen wir gleich. Freestyle ist eigentlich ein bisschen ähnlich wie jetzt. Ich stelle dir eine Frage, schmeiß dir irgendwas an den Kopf, du sagst einfach, was dir spontan dazu einfällt.
Ja, einfach nur ein Wort oder einen ganzen Satz oder
irgendwas? Wie du antworten möchtest. Okay. Wie du antworten möchtest. Was bedeutet für dich ganz konkret unternehmerische Freiheit?
Boah, das ist auch direkt eine tiefe Frage hier. Unternehmerische Freiheit bedeutet für mich, das zu tun, was ich machen möchte. Also meine Leidenschaft zu folgen.
Ja. Mhm. Vertrittst du die These, dass man als Unternehmer, Unternehmerin auch immer ein bisschen Glück braucht?
Ja, also klar. Glück gehört auf jeden Fall dazu.
Ja.
Am richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Ort zu sein, also zu 100%.
Mhm. Du musst dich jetzt entscheiden auf eine Eigenschaft. Was würdest du sagen, ist die wichtigste Eigenschaft, die ein Gründer oder eine Gründerin mitbringen sollte?
Disziplin.
Mhm. Ich bin immer so ein Fan, wir haben ja über Scheitern schon gesprochen. Und ich mag immer so den Begriff von einem Lieblingsscheitermoment. Was würde dir spontan als dein Lieblingsscheitermoment einfallen? Also was sich im ersten Moment richtig scheiße anfühlt, aber im Nachhinein hat sich was total Gutes daraus entwickelt. Also ein paar Storys haben wir ja schon gehört
von dir. Da kann ich eigentlich noch mal kurz zurückgreifen. Ich habe vorhin gesagt, als ich dann in den Schritt der Selbstständigkeit gegangen bin, hat es zu ein paar Konflikten geführt.
Ja.
Und das war wirklich so, dass meine Freundin mir damals gesagt hat, es war so ein bisschen eher dahingesagt, aber dann auch wirklich sehr ernst. Sie hat gesagt, hey, wenn du dich entscheiden müsstest, für was würdest du dich entscheiden? Für deine Selbstständigkeit oder für mich? Und ich habe damals gesagt, ich würde mich für die Selbstständigkeit entscheiden. Und was für sehr viele jetzt erstmal sehr, sehr hart klingt, vor allem, weil wir ja auch wirklich schon 4 Jahre zusammen waren, weil ich gesagt habe, hey, wenn eine Person mir wirklich diese Frage stellen sollte, dann unterstützt mich die Person ja gar nicht und akzeptiert nämlich nicht so, wie ich bin. Und deswegen habe ich mich zu dem damaligen Zeitpunkt dafür entschieden. Und das war sehr, sehr hart, weil das war eine ziemliche Beziehungsprobe dann für uns. Im Nachgang kann ich das voll verstehen, dass sie diese Fragen überhaupt gestellt hat. In dem Moment fand ich es total dumm, bin ich ehrlich. Nachgang, also sie hatte mir ungefähr ein halbes Jahr davor, ich hatte ja nie Geld, ich habe mein ganzes Geld in meine Projekte gesteckt, war Werkstudent, hatte sie mir unseren ersten Urlaub, da waren wir auf Korfu waren wir, den hat sie mir komplett bezahlt und das werde ich ihr nie vergessen. Ich glaube, das hat, ich weiß es gar nicht mehr, 800 Euro oder so gekostet. Damals waren die Urlaube noch bezahlbar auf Korfu und das hat sie mir bezahlt, weil sie unbedingt in den Urlaub wollte. Also richtig, richtig cool. Und das hat sie mir auch nie irgendwie vorgehalten oder so. Und deswegen hat sie mir dann halt auch diese Frage gestellt. Weil sie hat richtig gearbeitet, sie hat ihr Geld verdient. Sie weiß, ey, ich muss ihn jetzt schon unterstützen. Er konnte sich nicht mal einen Urlaub leisten. Und jetzt sagt der Penner, der setzt sich alles auf eine Karte, hat nicht einen Cent angespart und will sich selbstständig machen, obwohl diese ganzen anderen Sachen schon schiefgegangen sind. Ne? Kann man dir komplett nachvollziehen. Aber ich war halt wirklich voll in meinem Film. So, und habe gesagt, nee, ich mache mich selbstständig. Und daraufhin hatten wir wirklich eine ziemliche Beziehungskrise. Und sie hat sich dann für ein Au-pair-Jahr angemeldet. Noch in derselben Nacht hat sie das irgendwie gesehen und hat das dann so aus Trotz gesagt, okay, komm, ich mach das jetzt. Ne, wenn er sein Ding macht, mache ich auch mein Ding. Und dann ist sie für ein Jahr nach Chicago gegangen. Und alle Leute haben gesagt, boah, Alter, das klappt ja niemals. Ihr habt ein Jahr Fernbeziehung. Was soll daraus werden? Und also jeder hat wirklich gedacht, dass das nicht hält. So, und aus dem einen Jahr wurde dann 2 Jahre, ne, weil ihr hat es dort so gut gefallen, dass sie dann nochmal ein zweites Jahr in Kalifornien hinten dran gegangen hat. Und in dem Moment war das natürlich für mich schon echt kacke, ne, also alleine zu sein. Und aber im Nachgang, also das war wirklich das Scheitern, aber im Nachgang war es so, so gut für unsere Beziehung, weil ich hatte dann wirklich so viel Zeit, mich auf das Business zu konzentrieren. Und hätte ich das davor gemacht, ich hätte ja immer ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich bin morgens früh ins Büro gegangen und kam abends um 8, 9 Uhr nach Hause wieder und habe die ganze Zeit nur gearbeitet. Und das hätte ich ja gar nicht machen können. Also ich hätte so ein schlechtes Gewissen gehabt und dadurch hatte ich halt diese Zeit, konnte mich voll und ganz drauf fokussieren. Finanziell lief es dann halt auch so gut, dass ich halt wirklich die Chance hatte, alle 3 bis 4 Monate sie dann dort zu besuchen. Und das war für mich auch mega geil, weil ich halt in der Zeit, in den 2 Jahren, ich war irgendwie 7 Mal in Amerika, immer für ein paar Wochen. Und wir sind dort richtig viel rumgereist, haben viel gesehen. Und ihr selbst hat diese Zeit auch so unglaublich viel, also unglaublich gut getan. Sie erzählt so oft und gerne davon und hat auch mit so vielen Leuten da noch Kontakt, mit den Gastfamilien auch. Also sie hatte eine richtig schöne Zeit. Also für alle Leute, meine Schwester hat das dann tatsächlich auch gemacht, daraufhin, so ein Au-pair-Jahr. Also vielleicht so als Empfehlung, wenn man weiß, hey, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen will, gerade auch so nach der Schulung, manche sagen dann, manche belächeln das ja immer so. Ne, sagen, ja, die wollen dann erstmal in so ein Jahr ins Ausland und nicht arbeiten. Aber ich glaube, für viele tut das sehr, sehr gut. Ne, weil du echt noch mal mehr Zeit für dich hast, noch mal aus dich selbst herauskommen kannst. Und seit ungefähr einem halben Jahr oder so ist jetzt wieder zurück. Wir haben uns dann auch in Las Vegas verlobt. Und unsere Beziehung ist besser als je zuvor.
Ja, das ist cool.
Ja.
Ich könnte mir jetzt vorstellen, was total schön daran ist, dass man auch gemerkt hat, dass es total wertvoll ist, wenn man in einer Beziehung, also in einer partnerschaftlichen Beziehung, wirklich so ist, dass auch jeder sein Ding machen kann.
Ja.
Ich halte das für extrem wichtig. Ne, dass es zwar schon so ein Fundament, so ein Dach gibt, was so die Beziehung zusammenhält, ja, aber ganz oft, glaube ich, haben viele immer so den Eindruck, ja, man muss so miteinander verschmelten.
Man muss alles nur noch zusammen machen. Es gibt nur noch ein Wir und nicht mehr ein
Ich. Genau, ich glaube, wirklich eine gut funktionierende Beziehung ist, wenn wirklich beide, und zwar auch bedingungslos, ihr Ding machen können. Und der jeweils andere feiert das auch total.
Ja.
Und ne, manchmal entsteht ja vielleicht auch so Neid, jetzt ist der, die irgendwie erfolgreich oder so, dass beide ihr Ding machen können. Man supportet das.
Ja.
Und hat aber trotzdem coole gemeinsame Momente.
Ja.
Also ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr schön. Ich habe da mal jemanden kennengelernt, ich weiß gar nicht mehr wer, die hat auch Au-pair in Chicago gemacht.
Ach geil.
Und die hat Au-pair bei Luke Longley gemacht, Basketballer von Chicago Bulls.
Oha. Ja, krass.
Und hat auch Scottie Pippen und Jordan und so kennengelernt.
Ja, ist oft so, weil
das finde ich völlig total abgefahren.
Au-pairs holen sich ja die Leute, die ein bisschen besser verdienen meistens.
Ja.
Und manche haben echt Glück und kommen dann in die krassesten Rich-Familien rein, ja.
Ja, abgefahren auf jeden Fall. Noch zwei Fragen. Jetzt kommt eine Superfee vorbei und sagt, pass mal auf, Lukas, du kannst dir eine Superkraft aussuchen, die hast du bis zum Ende deines Lebens.
Boah.
Welche Superkraft hättest du gerne?
Ich würde gerne fliegen.
Das ist mein meistgesagter Antwort.
Standard
Antwort war doch zu Chicago, Michael Jordan und so.
Ja, ist ja auch cool irgendwie. Aber dann kommt auch drauf an, wie schnell man fliegen kann. Ne? Es gibt auch immer dieses, würdest du lieber, und da hatte ich mal irgendwie eine Frage, würdest du lieber 1 km/h schnell fliegen können oder 50 km/h schnell rennen?
Ah, okay.
Irgendwie so dumme Fragen halt. Ne? 1 km/h fliegen kommst du dir halt auch dumm vor. Ne?
Ja. Wofür hast du dich entschieden? Fliegen? 1 km/h oder 50?
Ich glaube fürs Fliegen.
Ja, hätte ich auch.
Ja.
Hätte ich auch.
Brauchst halt länger, aber kommst halt auch irgendwann an, ne?
So, nach der Fee kommt jetzt noch Max vorbei.
Ja.
Und wir sagen einfach mal, sein Traum war schon immer bei Wer wird Millionär am Start zu sein.
Mhm.
Hat er jetzt geschafft. Und er bittet dich, dass du Telefonjoker wirst. Für welches Fachgebiet bist du der perfekte Telefonjoker?
Boah, ehrlich gesagt, für gar keins. Also allgemein.
Max lacht im Hintergrund, ja, die sich hören können.
Ja, nee. Ja, Allgemeinbildung ist, ich habe viele Stärken, Allgemeinbildung gehört nicht dazu.
Ist es bei mir das same?
Ich würde sagen, ich würde sagen, auch ein Sport oder ich kann mir halt auch immer so Künstler oder so Superstars oder so Musiker, ich kann mir die alle nicht merken, auch die Namen, also ich auch die Gesichter nicht. Ne, vor mir könnte sonst wer stehen, ich würde den nicht erkennen. Vielleicht Mode. Aber Mode ist so eine Kategorie?
Bestimmt.
Ja.
Weiß nicht, ich kenne die Kategorien nicht.
Ja, okay. Also.
Nehmen wir Mode.
Dann nehmen wir Mode, ja.
Geil.
Ja.
Jetzt hoffe ich, hast du dir zumindest einen Autor und einen Künstler gemerkt, Kategorie Props.
Mhm.
Geht's drum, einmal würde ich dich bitten, gerne, wenn du magst, ein Buch zu empfehlen. Ja. Und hast du wahrscheinlich schon genannt, das Buch vorhin?
Tony Robbins, das Robbins Power Prinzip, ja.
Sehr gut.
Ist ein sehr allgemeines Buch der Persönlichkeitsentwicklung, manchmal vielleicht auch ein bisschen oberflächlich, aber es ist sehr lang und sehr viel coolen Stories verpackt, so dass es auch wirklich schön lesen lässt. Und gerade so als Einsteigerbuch finde ich das perfekt.
Ja, mir ist mal aufgefallen, also bei mir selber jetzt, und ich, also wertfrei jetzt auch, weiß gar nicht, ob das gut oder schlecht ist, ich habe diese ganzen Klassiker nicht gelesen.
Ah ja.
Ich habe auch Rich Dad, Poor Dad nicht gelesen, Tony Robbins nicht gelesen, Wie man Freunde findet, alles nicht gelesen.
Krass. Weil das sind ja wirklich so richtige Klassiker.
Ja, es ist unser Classic, aber ich weiß gar nicht warum. Es hat mich einfach bisher noch nicht gekickt, sie zu lesen.
Wir haben bestimmt ein paar Bücher hier. Kannst du dir eins ausleihen, wenn du möchtest?
Ja. Welches von den drei würdest du sagen? Na gut, hast du ja schon für Tony Robbins auch entschieden, das zu empfehlen.
Ja.
Dann noch einen Song.
Genau, beim Song ich hatte da viel im Kopf. Ich selbst würde nehmen Peter Fox, Alles neu.
Ah, sehr gut.
Einfach weil ich mit diesem Song aufgewachsen bin. Ich weiß also wirklich, als das Album rauskam, da habe ich nur Lego gespielt.
Ja.
Und ich habe immer beim Lego bauen, ich hatte nur diese eine CD und hat es rauf und runter gehört. Und ich kann das ganze Album komplett auswendig. Und ich feiere die Songs auch immer. Also Maximilian und ich waren auch, ich glaube, letztes Jahr auf dem Konzert von ihm. Und auch immer, wenn das Lied irgendwo läuft, alle können das, alle feiern das. Und ist alles Neues irgendwie richtig geil. Ja.
Ja, cool. Peter Fox, hatten wir uns über Ben Unscripted unterhalten, über den Podcast, oder war das mit jemand anders? Seid ihr Fans von Ben Unscripted? Nee, offensichtlich nicht. War auch coole Folge mit Peter Fox.
Ach, geil.
War bei Unscripted. Yes, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Geil.
Verabredung haben wir, wenn neue Produkt ist. Max hat gerade Rich Dad, Poor Dad mir entgegengehalten. Da steht sogar bei mir das Buch.
Echt jetzt?
Ich hab's immer noch nicht gelesen.
Ist auf Englisch oder Deutsch, Max?
Bei mir steht es auf Deutsch.
Ja. Dann kannst du das Englische mitnehmen und dann kannst du gleichzeitig nur Englisch mal übersetzen.
Ich übersetze es einfach. Ja. Yes, vielen Dank.
Sehr geil. Thorsten, danke, dass ich hier sein durfte. Ja. Beziehungsweise in meinem Raum, aber bei ihr.
Durft ihr bei euch sein.
Ja. Bei dir im Podcast.
Wir machen das. Super. Ja. Bis dahin.
Ciao. Ciao. Unternehmer Jam Session.